Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir, mein Name ist Oliver Plöger, ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ich bin heute zu Gast das ist jetzt ein bisschen irreführend, weil mein heutiger Gast kommt aus Münster. Allerdings bin ich, beziehungsweise sind wir heute in Düsseldorf, weil die liebe Tanina, die gerade schon vor mir sitzt, hat sich netterweise angeboten, dass wir uns quasi so der Hälfte des Weges treffen und unter Nicht-Geografen liegt Düsseldorf irgendwo zwischen Münster und Köln. Tanina, ich grüße dich erstmal an diesem heutigen Sonntag.
Hallo Oliver.
Hallo. Wir werden natürlich über deine Tätowiererkarriere reden. Du bist schon sehr lange dabei. Wir werden über deine Rolle der Vorsitzenden des Tätowierkunst e.V.-Vereins sprechen. Mhm. Und wir werden natürlich darüber sprechen, über diesen Elefanten, der seit einigen Tagen eigentlich in der Tätowierwelt, in jedem Tätowierraum, in jedem Tätowiergeschäft, in jedem Shop steht.
Oh ja.
Nämlich das Farbverbot.
Oh je, okay.
Das ist, glaube ich, das akute Thema gerade schlechthin. Schießen wir da einfach mal los. So, wie ist gerade, nimm uns einmal an die Hand, wie ist gerade der aktuelle Stand der Dinge, was das Farbverbot angeht und wie gehst du persönlich damit um?
Außer der Petition gibt es momentan keine Strategie, das irgendwie aufzuhalten oder zu umgehen.
Sag noch mal ganz kurz, vielleicht für Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben, grob die Stichpunkte, was ist Status quo, was die Tätowierfarben angeht.
Ab dem 4. Januar werden so einige Inhaltsstoffe, die in Tätowierfarben enthalten sind, verboten.
Ja.
Das sind zum Beispiel Konservierungsmittel, Bindemittel. Da werden die Messwerte von diesen Inhaltsstoffen so gering gesetzt, dass man faktisch diese Farben gar nicht mehr herstellen kann. Weil die ohne diese Inhaltsstoffe kaum funktionieren. Dann werden im Jahr 2023 die Pigmente Grün und Blau verboten. Das ist allerdings dann, da hat man noch ein Jahr Zeit. Eventuell werden da noch andere Pigmente gefunden.
Ja.
Aber das ist erstmal jetzt ab Januar 2021.
Nee, 2022.
22,
ja,
genau.
Ja.
Gibt es halt nur noch sehr wenige REACH-konforme Farben. Das Ganze geht halt von der REACH aus. Das ist so eine Organisation, die dafür sorgt, dass sämtliche Chemikalien, die in der EU verwendet werden, registriert werden. Und wegen dem werden eben dann diese Inhaltsstoffe nicht mehr drin sein.
Man hat auch tatsächlich keine Ahnung, wer da so das Zünglein an der Waage ist. Ist das irgendein Sachbearbeiter, der irgendwelche Grenzwerte neu definiert hat? Oder wer ist denn, gibt es da einen Kopf, irgendein
Nein.
Gesicht dazu?
Nee.
Das ist so ein anonymes Ding, ne?
Da gibt es auf jeden Fall mehrere. Da gibt es die REACH, da gibt es die Europäische Chemikalienbehörde.
Ja.
Ne, aber es gibt in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung. Die haben ein schönes Papier geschrieben, worin sie schreiben, also so im Endeffekt, dass die Erkenntnisse, dass diese Farben wirklich schädlich sind, gar nicht da sind.
Also, existieren, ja.
Ja, existieren.
Mhm. Es ist halt, es ist völlig absurd. Es ist wie so ein zweites Corona, ne?
Ja,
das es ist wirklich, es ist auf einmal da und ja. Du wirst komplett voll veränderte Tatsachen gestellt.
Ja, es war schon ein bisschen länger im Gespräch. Zuerst gab es ja die Petition Tattoo-Farben retten.
Ja.
Da ging es allerdings mehr um die Pigmente Grün und Blau. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das jetzt plötzlich so in aller Munde ist. Im Grunde genommen gibt es das schon länger natürlich, ne?
Ja. Heißt in der Konsequenz, ab dem 4.1. gibt es in Deutschland erstmal keine farbigen Tätowierungen. So,
ja, Gott. Zumindest nicht legal.
Ja.
Ja.
Wie willst du damit umgehen? Schwarz ist noch erlaubt, ne?
Schwarz ist noch erlaubt.
Ein bestimmtes Schwarz?
Es gibt, glaube ich, sogar 2 oder 3 Hersteller, die noch ein REACH-konformes Schwarz herstellen. Aha. Das habe ich bereits bestellt. Ich stehe auf der Warteliste, ist natürlich ausverkauft.
Oh Mann.
Aber dann werden meine Tätowierungen erstmal nur schwarz sein. Und das ist ja normalerweise nicht gerade so mein Gebiet, ne? Ich mache sehr gerne bunte Tattoos.
Mhm.
Und ich würde mich selber auch viel lieber bunt tätowieren lassen. Immer.
Ja.
Mal sehen irgendwie. Vielleicht kann man 2 Jahre lang bunte, schwarze Tattoos machen und die dann alle in 3 Jahren bunt ausmalen oder so. Wer weiß.
Ja, ob die Kunden das dann mitmachen überhaupt, ne? Weil du willst ja schon ein fertiges Tattoo haben, so, ne? Und dann, ich finde es halt mega krass. Also ich glaube, so eine einschneidende Entscheidung hat es, glaube ich, im Tätowieren in Deutschland noch nie gegeben, oder?
Hat es noch nie gegeben und ich halte das auch für total überflüssig.
Mhm.
Also es ist ja nicht so, dass jetzt der Reihe nach Leute gekommen sind und sagen, oh, ich habe hier eine Allergie, boah, ich bin plötzlich an Hautkrebs erkrankt oder an Magen-Darm-Grippe. Mhm. Also das gibt es ja gar nicht. Es gibt ja gar nicht so viele Effekte, also negative Effekte durch das Tätowieren.
Ja.
Das fällt ja eigentlich völlig unter den Tisch.
Ich habe halt auch, weiß nicht, ich habe fast 40 Tätowierer auf mir drauf, auch viele Amerikaner, keine Ahnung, was die ever für Farben benutzt haben. Ich hatte nie irgendwas, ne?
Genau. Und ich habe auch in meinen 30 Jahren Tattoo-Erfahrung jetzt nicht einen gehabt, der irgendwie mal zurückgekommen wäre mit einer Reaktion, mit einer üblen Hautreaktion vom Tätowieren.
Hm.
Habe ich nie gehabt, also unter meiner Kundschaft.
Ja.
Ich selber auch nicht.
Könntest du dir vorstellen, klingt jetzt fast so ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber irgendwie auch wieder nicht, dass, keine Ahnung, irgendwann im März oder so, irgendeine große Firma, die bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist, oder vielleicht doch, wer weiß es denn, mit einem ganzen Set aller möglichen Farben ankommen und sagen, ey, übrigens, Leute, die sind erlaubt, kauft sie von uns. Kosten zwar das 5-fache, aber wir haben sie.
Na, möglich wäre es, aber das sind ja ungelegte Eier, ne? Woher soll man das wissen jetzt?
Ja. Aber so völlig weit
hergeholt
ist mein Gedanke jetzt auch nicht, oder? Also,
ja, ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien. Also,
ja.
Ne? Aber natürlich denkt man sich wirklich, was steckt dahinter? Wie blöd ist die ganze Sache? Ne?
Ja, genau, das ist ja war so meine Intention dieses Gedankens überhaupt, weil irgendwer, also muss da doch irgendwas von haben. Ne?
Ja.
Weil so ist es wirklich völlig, also es entbehrt jeglicher Logik einfach.
Es entbehrt jeglicher Logik. Also die REACH ist ja eigentlich dafür da, schlimme Chemikalien nicht in der EU zuzulassen und auch zu kontrollieren, ob sie in der EU überhaupt in Umlauf sind.
Mhm.
Und das hat durchaus auch einen positiven Effekt jetzt, wenn man die großen Chemiekonzerne zum Beispiel betrachtet, was die früher alles in die Flüsse gekippt haben,
okay.
Ohne dass das irgendwer mitbekommen hat, dass das jetzt mal kontrolliert wird. Das ist natürlich was Gutes.
Ja.
Aber die Tattoo-Farben haben halt einfach keine negativen Effekte gehabt.
Ja, und vor allem.
Seltenst.
Ja, und vor allem die Tätowierer haben sich ja quasi selber reguliert.
Eben.
Ne?
Ja, wer hat denn größeres Interesse daran als wir selber?
Ja, genau.
Dass unsere Kunden gesund bleiben? Niemand.
Ne? Ja, klar. Und man hat das ja schon oft gehört. Dann kam irgendein neues Rot raus. Ein Tätowierer hat damit schlechte Erfahrungen oder so und hat das sofort allen seinen Kollegen gesagt. So nach dem Motto: ey, pass auf die Farbe auf.
Ne?
Dieses Selbstregulierende. Weil genau, keiner hat ja Bock drauf, dass der Kunde wiederkommt. Du musst nachstechen, du musst was erklären, der ist unzufrieden, da hat ja niemand was von.
Nee.
So, ne?
Ja. Nein, das ist schon echt hirnverbrannt.
Ja. Wie nimmst du das wahr, wie deine Tätowierer-Kollegen darauf reagieren? Sind die meisten in heller Panik oder fassungslos oder teilweise ganz, auch so ein bisschen gelähmt, so nach dem Motto, das glaube ich nicht, bis es soweit ist? Oder was hast du da so mitbekommen?
Ja, ganz richtig. Also die erste Reaktion ist, nee, das kann nicht sein. Also erstmal Verdrängung, dann kurz Panik, auf jeden Fall.
Das sind genau die Schritte so.
Ja, dann kurz Panik, aber dann auch wieder, ey, erstmal abwarten. Aha. Erstmal abwarten und gucken, ob sie uns wirklich kontrollieren, gucken, ob es genug Personal überhaupt gibt, uns zu kontrollieren.
Ja.
Gucken, ob die Beamten vom Gesundheitsamt oder vom Ordnungsamt vielleicht selber denken, was ist das jetzt irgendwie für ein Quatsch, für ein Schwachsinn. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist halt so die Außenstehenden, die ganzen Leute, die vielleicht schon immer gedacht haben, boah, Tattoos, ja, die jetzt natürlich sagen, ich wusste schon immer, das kann ja nicht gesund sein.
Da ist doch Autolack drin. Ich wusste das. Ich habe es ja in der Bild damals gelesen. So, ne? Ja.
Also praktisch, dass unsere ganze hart erkämpfte Anerkennung jetzt wieder flöten geht. So, ne? Einfach durch diesen Verdacht, der da erzeugt wird.
Ja.
Ne? Denn das Ganze ist ja auf Verdacht, wird es ja verboten. Also einfach nur aufgrund der Annahme, es könnte ja schädlich, krebserregend oder sonst was sein.
Ja.
Und damit, und der normale Mensch denkt, oder der normale Bürger denkt natürlich, es wird ja nichts verboten, was nicht schädlich ist.
Ja, ja, eben.
Das ist ja dann immer die erste
Reaktion.
Da muss
ja irgendwas sein.
Da muss ja irgendwas sein. Und das finde ich sowas von außer, echt, also ganz schlimm.
Ja. Ja, vor allem auch allein, keine Ahnung, also ich habe das mal so ein bisschen durchdacht, so was ist mit einer Tattoo-Convention so? Wo vielleicht Amerikaner kommen oder so, die dürfen die Farben ja noch nicht mehr mitbringen. Was ist, du kannst keine Sachen mehr, ja, farbige Sachen darfst du ja auch eigentlich nicht mehr machen, aber theoretisch, wenn du farbige Sachen noch machst, illegal posten ist nicht.
Das wird eine Tattoo-Convention in schwarz-weiß und unser Instagram-Profil, das wird ab Januar auf jeden Fall auch schwarz-weiß.
Also
komplett.
Ein Filter,
also
ja.
Auf jedes Bild einen Filter legen.
Ja.
Ich schätze, das machen alle anderen auch.
Tja, die Frage ist dann,
allein schon aus Protest.
Ah ja, okay.
Ja,
ja. Ja, aber, das ist, ja, und selbst wenn sich jemand entscheidet und sagt so, komm, ey, ich probiere es mal, solange mich keiner kontrolliert. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn die Ladentür aufgeht, da zuckt derjenige doch zusammen und denkt so hoffentlich. Ja, und vor allem, ich glaube, da steht eine Summe, eine Strafe im Raum von 50.000 Euro.
Das wäre die Höchststrafe. Also da würde ich jetzt erstmal nicht so von ausgehen, dass das gleich, ich denke mal, eine Verwarnung erstmal.
Aber womit wäre denn die Höchststrafe erfüllt? Indem du ein farbiges Tattoo machst.
Ja, vielleicht auch für jede Farbflasche ein bestimmter Betrag, dass sich das dann summiert.
Aha.
Aber
also wenn du zwei Farben benutzt, kostet nur 10.000 und wenn du...
Ich habe das noch nicht recherchiert.
Ja, ja.
Es gibt ja noch nicht mal wahrscheinlich einen Plan oder eine Strategie, wie das kontrolliert werden wird.
Ja.
Geschweige denn ein Strafkatalog, ein Bußgeldkatalog. Das muss, glaube ich, alles erst noch entwickelt werden.
Ja, aber wären die überhaupt verpflichtet zu sagen, wie die kontrollieren und ob? Weil da würden sie sich ja quasi die Butter vom Brot nehmen lassen, oder? Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Oh, ich kenne die Strafen nicht, also tut mir leid.
Wir haben ja so eine recht lange Vorgeschichte, was diesen Podcast angeht. Denn wir hatten schon vor ein paar Monaten mal Kontakt. Da hatte ich dich angefragt, ob du zu Gast bei mir sein möchtest und hast du gesagt, hast du mir total nett und freundlich erklärt, dass du das nicht möchtest, weil, hilf mir mal, wie hast du es damals ausgedrückt?
Ich mag es eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit zu stehen.
Ja.
Mir fehlen auch immer schnell die Worte, also fällt mir halt schwer, mich auszudrücken. Und
den Eindruck habe ich jetzt bislang noch nicht, aber.
Und dann die Vorstellung, irgendwie meine ganze Vergangenheit, Geschichte, Privatleben, das eben so auszubreiten. Und man weiß ja nie, wer das hört. Also es hören wahrscheinlich ziemlich viele Leute.
Ja.
Und komisches Gefühl auf jeden Fall zu wissen, irgendwie jetzt, ne?
Ja.
Jetzt kann sich das plötzlich jeder vorstellen, wer Tanina Palazzolo ist.
Palazzolo.
Ja, Palazzolo. Ach, das war ganz süß irgendwie, wo du letztens meinen Namen versucht hast
auszusprechen. Genau, Palazzolo, ne? Ich kam nicht so recht drauf, ja.
Palazzolo, ja.
Ja.
Mhm.
Du hast dich dann aber umentschieden, weil du eine Funktion mittlerweile bekleidest.
Genau, als Vorsitzende vom Tätowierkunstverein. Ich denke, da habe ich schon so ein bisschen die Pflicht zu zeigen, wer ich bin.
Mhm.
Ich denke, da interessiert es dann doch so einige Menschen, die sich für den Verein interessieren.
Mhm.
Und ich möchte, dass sich Leute für den Verein interessieren, weil der ist natürlich super.
Ja.
Und ja, darum setze ich jetzt hier.
Ich hatte da vor ein paar Tagen mit dem Olaf Lobe, der Pressesprecher ist des Tätowierkunstvereins, telefoniert. Und da habe ich irgendwann spaßeshalber zu ihm gesagt, so, ey, ihr wart oder ihr seid zu langsam. weil ich dachte so, Mensch, weil das große Ziel des Tätowierkunstvereins ist ja, dass Tätowierung oder Tattoos oder Tätowierer als Kunst oder als Künstler anerkannt werden. Hm. Und dann dachte ich so, Mensch, ey, was könnte man denn da für einen riesen Grundsatzurteil vielleicht durchfechten?
Ja.
Dass man sagt so, ey, wir sind Künstler und ihr verbietet uns, Farben zu benutzen. Das ist ja dann eine Einschränkung der Kunstfreiheit und so weiter und so fort. Da habt ihr wahrscheinlich auch schon drüber nachgedacht.
Natürlich, ne? Natürlich. Ja. Und so in dem Text oder so haben wir auch ein Schreiben verfasst an die Kultusministerien in Europa, dass das eben gar nicht geht, ne? Dass das wirklich eine Einschränkung der künstlerischen Freiheit ist und dass man das nicht so einfach stoppen kann. Also das Tätowieren ist halt wirklich eine super uralte Kunst.
Die älteste.
Die älteste Kunst des Menschen, behaupten wir ganz gerne mal.
Ja.
Aufgrund des Löwenmännchens, was in Ulm gefunden wurde. Das ist halt eine kleine Elfenbeinstatuette.
Ja.
Und die weist schon Tätowierungen auf an Arm und Bein. Mhm. Also so Muster in Form von Strichen, Linien, Punkten, Kreuzen.
Ja.
Und deswegen, also 30.000 Jahre altes Fundstück, archäologisch.
Wenn ihr so Schreiben und dergleichen verfasst und ihr schickt ihren Behörden und so weiter und so fort, ist das nicht mega kompliziert oder frustrierend auch, überhaupt rauszufinden, an wen man das adressieren muss? Weil du meintest gerade auch mit dem Farbverbot, das ist halt … Da schwirrt halt so ein Name rum, aber also so konkrete Ansprechpartner oder Gesichter, also man kämpft so gegen Wind quasi, ne? Gegen Windmühlen.
Ja, wir haben jetzt, um die Akzeptanz als Kunstform so ein bisschen voranzutreiben, haben wir ja vor ein paar Wochen Schreiben an Abgeordnete verfasst.
Des Deutschen Bundestages.
Gemeinsam an Abgeordnete des Deutschen Bundestages, damit die sich dafür einsetzen, dass Tätowierer zum Beispiel sich auch in der KSK versichern können.
In der Künstlersozialkasse?
Ja.
Mhm.
Und dieses Schreiben haben wir dann zusammen entwickelt. Das hat ein paar Tage gedauert. Wir hatten da auch echt gute Hilfe, zum Beispiel von Dominik Kuczynski, das ist eins unserer Mitglieder.
Mhm.
Also haben wir ein Schreiben so ein bisschen auf Abgeordnete gemünzt. Und ein bisschen,
ist der Jurist oder sowas? Oder?
Nee, der ist ein bisschen politisch tätig.
Ah ja, okay.
Er hat einfach da ein Händchen für,
okay,
sag ich mal. Ne?
Ja, okay. Aha.
Und es war ja auch Wahlkampf. Und jeder Politiker, der sich für Kunst oder Kultur einsetzt, kann eigentlich nur gewinnen. Also ne, das kann Shitstorm ausgeschlossen.
Ja.
Es kostet nichts.
Mhm.
Und auf der Basis haben wir dann geschrieben, hey, stellt euch mal vor, irgendwie Tätowierer können sich nicht in der Künstlersozialkasse versichern, weil sie einfach kategorisch abgelehnt werden. Also es gibt in Deutschland eben meines Wissens keine Tätowierer, die ohne zu klagen in die KSK reingekommen sind.
Ja, ich glaube bei Heiko Gannberg, bis er drin war, hat es 8 Jahre oder so gedauert. Ne?
Genau. Heiko hat ja auch in seinem Podcast da schon sehr schön von erzählt.
Und nochmal so als Fußnote, ich bin in der KSK seit 16 Jahren oder so als freier Journalist, das war auch kein Problem.
Und du konntest dir das eben auch gar nicht vorstellen. Und jeder, dem ich das erzähle, der kann sich das auch total nicht vorstellen.
Ja.
Einige Politiker haben auch geantwortet, relativ wenige. Also ich denke, wir haben …
An wie viele habt ihr das versendet?
Zig Briefe. Also unsere ganzen Mitglieder haben diesen Brief bekommen, konnten sich runterladen, ausdrucken, personalisieren und verschicken. Und es kamen vielleicht so 10, 15 Antworten zurück. Die meisten eher so vertröstend, ablehnend, von der Linken zum Beispiel immer dann die Forderung nach mehr Forschung und dass man das Ganze doch erstmal evaluieren müsste, das ganze Berufsfeld, denn man könnte ja nicht alle über einen Kamm scheren, es wären ja nicht gleich alle Tätowierer Künstler, aber das ist überhaupt nicht das, was wir sagen oder das, was wir wollen, es ist natürlich nicht jeder Tätowierer Künstler, aber einige Abgeordnete haben auch wirklich gesagt, stimmt, mittlerweile ist die Tätowierung in der Gesellschaft angekommen. Das hat sich geändert, die Anerkennung in der Gesellschaft ist gegeben.
Ja.
Die KSK sollte das jetzt auch mal so langsam akzeptieren. Da muss was getan werden.
Ja.
Und diese Schreiben dann auch direkt an die KSK gerichtet, haben wir dann von der KSK auch wieder Antwort zurückbekommen. Die dann wiederum die gleichen alten Gerichtsurteile aufgeführt hat, wie schon vor 20 Jahren beim Heiko.
Ah, krass, okay.
Ja, also immer wieder die alten Urteile, verstaubte, absurde Urteile, so wo zum Beispiel steht, es ist eine manuell-technische Fähigkeit, ne, die Anerkennung in den Fachkreisen der bildenden Kunst sei nicht gegeben. Also lauter solche Argumente, die uns überhaupt nicht überzeugen. Die
zumal
aber leider,
es seit einigen Jahren ja auch wirklich Tätowiere-Ausstellungen in angesehenen Museen gibt.
Ja, noch und nöcher.
Zum Beispiel
noch
das Nachlass-Wahrlich-Projekt, da durfte ich ja selber irgendwie die Begrüßungslaudatio mithalten oder da so ein bisschen moderieren. Das war einfach im Museum für Hamburgische Geschichte, da war der Hamburger Kultursenator Carsten Broster da persönlich da.
Ja.
Also mehr Anerkennung geht eigentlich schon.
Der war voll begeistert.
Ja, ja.
Ja. Oder zum Beispiel in Münster, die Skulpturprojekte. Ja. Da haben wir selber auch mitgemacht. Da war ein Künstler, der, also man muss sich die Skulpturprojekte so vorstellen, dass in der ganzen Stadt verteilt so kleine Kunstprojekte sind. Ne? Das können Performances sein, Ausstellungen, Skulpturen. Und wir hatten den Künstler Michael Smith aus New York. Der hat sich überlegt, ein Tattoo-Studio für ältere Menschen. Das hieß Not Quite Underground. Also noch nicht ganz unter der Erde.
Yeah.
Und der, dann kam die Stadt auf uns zu, also das Museum kam auf uns zu und hat einen Kooperationspartner gesucht für dieses Kunstprojekt. Yeah. Also ein Tattoo-Studio, was das dann auch in die Tat umsetzen kann, was der Künstler sich da überlegt hat.
Und das habt ihr mit Tätowiersucht dann geleistet?
Wir haben das mit Tätowiersucht geleistet. Drei Monate lang haben wir in so einem kleinen Nebenraum das ganze Ding umgebaut nach den Vorstellungen dieses Künstlers. Yeah. Und die Ü65, also alle, die älter als 65 waren, konnten sich da dann für einen halben Preis tätowieren lassen.
Krass. Und da kamen welche?
Jeden Tag kamen zwei bis drei Senioren und haben sich tätowieren lassen. Die haben teils eigene Motive mitgebracht, aber die meisten wollten aus dem Katalog. Also es gab auch einen speziellen Motivkatalog von allen Künstlern der Skulpturprojekte, von Freunden von Michael Smith.
Ja.
Unsere eigenen auch, durften wir auch mit in den Katalog reinmachen, unsere eigenen Wannadoos.
Ja.
Und jeden Tag zwei bis drei Senioren. Ja. Das war fantastisch.
Das
war
wurde so, dann auch alles dokumentiert und so?
Das wurde alles dokumentiert,
ja, ja, klar.
Ja, ja, da gibt es hunderte Fotos von.
Bevor ich es vergesse, du hast ungefähr vor 5, 6, 7 Minuten, ich weiß gerade nicht, in einem Nebensatz verlauten lassen, natürlich sind nicht alle Tätowierer Künstler.
Nein.
Wo ich dachte, okay, aber wie wird das dann definiert? Sollte es dann irgendwann vom Tätowierkunst, wenn ihr soweit seid, sowas wie eine Jury geben oder so, wo man dann sagt, ja, klar, so, dieser Tätowierer, ja, das ist künstlerisch, oder ist dann jemand, der nur Flash tätowiert oder nur ganz einfache Tätowierungen macht, ist der dann kein Künstler? Also was ist so dann die Definition, frage ich mich.
Also Jury finde ich generell total blöd oder Leute, die sowas beurteilen, aber es gibt doch einige Kriterien, wo man das dran festmachen kann.
Mhm.
Wenn ich nur Flash tätowiere, aber dieses Flash komplett aus meiner eigenen Feder stammt, klar bin ich dann Künstler.
Mhm.
Oder man könnte auch mal das ganze Erscheinungsbild meines äußeren, meines öffentlichen Auftritts nehmen.
Okay.
T-Shirts, Aufkleber, Visitenkarten, jeder Tätowierer gestaltet das ganz individuell und mehr oder weniger künstlerisch.
Ja.
Und es gibt so viele Tätowierer, die zum Beispiel direkt auf der Haut zeichnen. Was, also das würde ich auf jeden Fall als künstlerisch bezeichnen.
Das ist große Kunst meiner Meinung nach. Sogar.
Natürlich ist es nicht künstlerisch, jetzt ein Bild von Pinterest zu kopieren. Aber wenn ich das zwei, dreimal die Woche mache und den Rest der Zeit künstlerisch arbeite, ich denke schon, da gibt es.
Es gibt ja auch nicht Tätowierer, die bis ans Lebensende nur ihre eigenen Flash-Original-Tätowierer. Das ist ja immer so eine Mischform. Dann machst du mal, arbeitest du mal so, man durchläuft ja auch verschiedene Entwicklungszyklen in seiner Tätowierer-Karriere.
Ja,
ne?
Genau.
Auf einmal fängst du dann, bist du so sicher, dann machst du Freehand wieder, dann gehst du wieder zum Flash zurück oder. Ja. Ne, da veränderst du deinen Stil komplett, ne?
Ja, die eine Sache sind eben die Tätowierer selber. Da ist sicherlich nicht jeder ein Künstler, aber das Tätowieren als Tätigkeit, das würde ich auf jeden Fall als Form der bildenden, Erscheinungsform der bildenden Kunst bezeichnen.
Als was siehst du dich denn?
Ja, ich habe leider viel zu lange Dienstleistung praktiziert. Vielleicht bin ich deswegen jetzt auch dem Verein beigetreten, weil ich schon eigentlich von Anfang an immer gedacht habe, so, das geht besser, ne, irgendwie.
Definier das mal etwas genauer. Du hast gesagt, du hast viel zu lange Dienstleistung praktiziert. Das heißt, du hast ein Gewerbe angemeldet und bist halt auch offiziell als Dienstleister eher kategorisiert.
Ich habe natürlich damals ein Gewerbe angemeldet, weil du kamst gar nicht an Equipment ohne Gewerbeschein.
Genau, du brauchtest.
Ja.
Ja, den sagenumwobenen Gewerbeschein für 25 Euro und
richtig.
Am nächsten Tag kannst du einen Laden aufmachen,
ja.
Ne?
Na klar, habe ich
mir. In einem Land, wo alles reguliert ist. Ja. Ey, Tätowieren, es ist echt so, es sprengt echt alles, ne? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Sorry, ja. Ich habe dich unterbrochen,
ja. Ja, ich war halt vor damals irgendwie die einzige Tätowiererin in Münster. Mhm. Und wenn dann Leute reinkamen mit Motiven, die ich lieber hätte nicht so gerne gemacht hätte, dann hatte ich aber auch immer dieses Pflichtbewusstsein, weißt du?
Mhm.
Zu sagen so, ja, wo soll er denn sonst auch hingehen? Ne? Jetzt mache ich, natürlich mache ich das. Ne? Ich bin ja kein Unmensch, so, weißt du, wie ich meine?
Und diesen Dienstleistungsduktus, den hast du so verinnerlicht,
den
ganz früh in deiner Karriere, dass
ja.
er sich bis vor kurzem oder bis heute so durchzieht wahrscheinlich.
Der zieht sich bis heute so durch, aber ja. ich fange jetzt an, auch teilweise mal zu sagen, irgendwie einem Kunden zu sagen, du, sorry, eigentlich wollte ich ein bisschen was anderes machen.
Ja.
Möglichst dann immer gleich mit einem Vorschlag, wo er vielleicht dann damit hingehen kann, damit ich die Leute nicht gleich so komplett vor die Wand rennen lasse.
Aha.
Denn es fällt mir immer noch schwer, so
das abzulehnen. Das muss man lernen und sich überwinden wahrscheinlich, ne?
Ja, mir fehlt da vielleicht auch ein bisschen das Selbstbewusstsein.
Aha.
Ich habe allerdings einmal, da war ich 4 Wochen alleine mit meinem Hundewelpen in Frankreich auf dem Campingplatz, habe ein Flashset gezeichnet, so 6 Bögen mit jeweils 9 bis 10 Bildchen drauf.
Ja.
Habe das bei mir im Laden hingelegt und habe dann gehofft irgendwie, dass die Leute davon sich was aussuchen. Damals war es ja noch so, ne? Da Leute kamen rein und haben geblättert und wollten Flash sehen. Da gab es noch nicht so Internet und so.
Ja, ja.
Aber ist nicht so gut angekommen, mein Flashset, also ging es weiter mit, ne?
Ja.
Mit Sachen, die die Leute sich so überlegt haben, womit die vielleicht angekommen sind, dass sie sich irgendwie, es hat schon immer Leute gegeben, die keine eigenen Ideen hatten eben, ne? Und die dann sich auf die Suche begeben, nach Motiven so, was machen die anderen irgendwie, und dann sehen sie irgendwas Tolles und denken sich so, hey, das will ich auch haben. Und zack, irgendwie lassen sich das pricken. Aber da ist dann halt die Frage, wie lange stehen die dahinter, ne? Wenn das nicht aus deren auf dem eigenen Mist gewachsen ist.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich in den Mitte der 90er zum ersten Mal in Läden war, ich war auch halt erstmal so völlig überfordert, ne, von diesen verschiedenen Stilen und Bildsprachen und so. Also eigentlich hätte ich, keine Ahnung, erst nochmal 3 Jahre oder so mich damit beschäftigen müssen, bis ich dann mal eine Entscheidung fälle, weil nicht jede Tätowierung passt zu jedem Körper und zu jedem Typen und so weiter.
Mhm.
Und das ist ja voll das Learning, ne? Also
ja.
Du musst das ja voll checken und viele machen es halt nicht. Und dann sieht es halt auch irgendwie, oder sieht okay aus, aber ist dann insgesamt nicht kein stimmiges Ergebnis so, ne?
Ja.
Was war der allererste Tattoo-Shop, den du jemals in deinem Leben betreten hast?
Das war der von Erich in Minden. Erichs Top-Tattoo in Minden.
Aha, das war im Jahr?
Das war 1990, denke ich mal so. 90, ja. Das wird 1990 gewesen sein.
Krass.
Also ich habe mir damals in Gütersloh eine Tätowiermaschine besorgt, auf Empfehlung eines Freundes hin. Also meine Idee war es nicht gewesen.
Okay, den Dialog, den versuche ich mir gerade vorzustellen. Ey, ich würde gerne tätowieren, aber ich traue mich nicht, mach du.
Ja, so, nee, das war anders. Also mein Kumpel Jan, der hatte schon Selbstversuche gestartet mit dem umgebauten Rasierapparat. Aber das ist total in die Hose gegangen und der kannte mich halt.
War das subkulturangehörig? Wart ihr Punks? Was
ja,
war
du musst dir vorstellen, Ende der 80er, klar, ja. Punker. Große Clique irgendwie immer unterwegs, AJZ Bielefeld und Henry Rollins natürlich gesehen, ne, mit dem klasse Rückenbild.
Search and Destroy, cool. Schriftzug,
ja,
ne, auf
genau.
dem Rücken.
Mhm.
Wann hat er das bekommen? War das in der Zeit schon?
Da hatte der das schon, ja.
Weißt du, wer das tätowiert hat, ihm?
Nee.
Nee. Okay, aber du hast Rollins da live gesehen und er stand dann.
Nein, live habe ich ihn leider nicht gesehen.
Ah, okay.
Aber.
Du hast Bilder von ihm gesehen.
Bilder von ihm.
Freiem Oberkörper und dann diese riesen Sonne da drauf,
ja.
Ne? Aha.
Und ich
das
so.
Hat, ja, und das hat dich sofort gekickt oder gab es auch Punker-Kumpels, die schon ein paar Pricken drauf hatten?
Ja, gab es auf jeden Fall auch schon. Es gab auch in Bielefeld schon Tätowierer. Und Jan wollte sich halt selbst tätowieren. Und ich sollte mir dann eine Tätowiermaschine kaufen, weil ich habe damals ein bisschen gejobbt eigentlich als Einzige in der Clique.
Mhm.
Taxi gefahren bin ich und habe in der Kneipe gearbeitet. Ich hatte also ein bisschen Geld und ich hatte vorher schon immer Porträts gezeichnet für Freunde und Bekannte. Da ein bisschen so nebenbei was verdient mit Porträts zeichnen. Also wusste Jan, die kann zeichnen, die hat ein bisschen Geld. Dann soll die sich doch mal eine Tätowiermaschine kaufen. So. Und dann machen wir uns zusammen immer schön gegenseitig die Tattoos und müssen da nichts für bezahlen, weil Tattoos sind teuer. Und der nächste Tätowierer ist weit weg.
Ja.
Und außerdem sind die alle unsympathisch.
Und alte Biker und so.
Zum Beispiel, ja.
Warum konntest du zeichnen? Was ist so dein Background von zu Hause aus? Haben deine Eltern da ein Talent für oder haben die das gefördert? Oder?
Nee, meine Eltern überhaupt nicht. Ach so, wie das halt jeder sagt. Ich habe schon immer gezeichnet in der Kunstleistungskurs. Ich wollte auch gerne Kunst studieren.
Ja.
Habe mich auch beworben mit einer Mappe, bin leider nicht genommen worden. War jetzt aber auch nicht so schlimm.
Ja.
Dann habe ich halt gejobbt. Einen Beruf wollte ich sowieso nie lernen. Da war nichts für mich bei.
Deine Eltern kommen aus Italien?
Nur mein Vater.
Mein Vater?
Mhm. Meine Mutter ist aus Westfalen, Gütersloher Renn.
Okay, und so ein italienischer... Ich spiele es mal mit dem Klischee, so ein klassischer italienischer Papa, der kriegt dann mit, dass seine Tochter mit gefärbten Haaren durch die Gegend läuft und...
Du, der hat zum Glück nicht mehr zu Hause gewohnt. Meine Eltern haben sich Gott sei Dank scheiden lassen, als ich 4 war und ich durfte bei meiner Mutter aufwachsen.
Und du sagst das so, also das hätte geknallt im Karton
das
wahrscheinlich.
Das wäre gar nicht gegangen, ich wäre Nonne geworden, ich wäre ins Kloster geschickt worden sofort.
Krass.
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Aha. Wie ist euer Verhältnis... Gibt es eins?
Nee, gibt es nicht mehr.
Okay.
Ja.
So. Und dein Kumpel Jan mit der dollen Idee, ey, die hat Kohle, die kann zeichnen.
Ja.
Wo hast du dann, also erstmal Respekt, dass du dem Wunsch deines Kumpels Jan gefolgt bist. Aber wo hast du dann tatsächlich die erste Maschine hergekriegt? So?
Von Rainer Fleischer aus Detmold. Viele Grüße.
Rainer Fleischer. Bei dem hat sich mein Freund Jan Popase, schöne Grüße, Jan Arendt, kennst du den?
Nee.
Der hat, glaube ich, mal beim Igor und beim Jens Gössling im Laden eine Ausbildung so ein bisschen angefangen.
Mhm.
Aber nach relativ kurzer Zeit das sein lassen, weil er gemerkt hat, so irgendwie ist das doch nicht. Der ist jetzt in der Modeindustrie.
Mhm.
Der vertritt ganz coole Modelabels. Genau, der hat immer noch so einen Sensenmann vom Rainer Fleischer von Oberarm. Und dann hatte ich auch schon mal, hatte ich natürlich nach dem dritten Bier so den Gedanken, weil der Hennes zum Beispiel, der hat ja damals beim Dietmar Wurst gearbeitet. Und dann haben wir mal gedacht, wenn Rainer Fleischer und Dietmar Wurst zusammen ein Studio gemacht hätten, das wäre doch fantastisch gewesen, oder? Wurst und Fleischer, Tätowierung.
Ja.
Ne?
Ja, das war auch ganz witzig, weil ich glaube, ich habe die Maschine nur gekriegt, weil ich ein Mädchen bin, ehrlich gesagt. Also ich bin da reingekommen.
Was war das für ein Typ, dieser Rainer Fleischer? War das ein alter Biker? Oder
ja,
was?
Das kann man schon so sagen, ja.
Ja.
Der war schon ein bisschen barsch, sag ich mal so, ne?
War der damals schon älter?
Älter als ich, aber vielleicht, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre älter als ich.
Okay, wie alt warst du denn da? 18?
Nee, da war ich schon 20, 21 so.
Okay, ja.
Mhm. Ja.
Und dann bist du rein bei Rainer Fleischer?
Bin ich rein und gesagt, hey, ich wollte eine Tätowiermaschine kaufen. Hast du nicht irgendwo
Guten
noch
Tag, Herr Fleischer.
Eine rumliegen?
Krass.
Und erst hat er gesagt, nein, auf gar keinen Fall, spinnst du? Am liebsten hätte er, glaube ich, gesagt, hau mal wieder ab. Aber dann hat er kurz nachgedacht und dann hat er mir so ein ganz kleines Teil aus Korea gegeben für kosmetische Tätowierung.
Ah, so für Augenbrauen oder sowas.
Ja, genau. Das war eine winzige Rotary mit einem Röhrchen dran und einem... Und da Spitze, wo die Nadel drin geführt wurde.
Ja.
Und man konnte dann einfach eine lange Perlnadel in so ein Gummi stecken.
Aha.
Denn die Spitze drüber, sodass sie nicht wackelte.
Eieiei.
Also es war super easy, man musste noch nicht mal löten, verstehst du, was ich meine?
Okay, krass.
Ich konnte damit sofort anfangen zu tätowieren. Ich habe sogar noch ein paar Fläschchen Farbe mitnehmen dürfen.
Ja.
Und musste allerdings noch einen Zettel unterschreiben, dass ich im Umkreis von 50 Kilometern kein Studio aufmache.
Aha.
Ich weiß nicht, ob dieser Zettel noch existiert.
Das wäre mal geil.
Aber das muss ich auf jeden Fall ihm unterschreiben.
Und er hat den Zettel so handschriftlich schnell verfasst und du hast, oder hatte der die vorgedruckt? Das wäre geil gewesen, also voll förmlich so, ja, ich wusste, dass du eines Tages kommst.
Ja, nee, das hat er schnell mal so handschriftlich niedergeschrieben, ja.
Aha. Was hast du ihm für die Maschine gegeben oder geben müssen?
Für die Maschine und die Farben 500 Mark.
Viel Geld.
Das war viel Geld. Ja.
Krass.
Und trotzdem, ich war total glücklich.
Ja.
Wir sind nach Hause gefahren, dann, also Gütersloh,
Detmold. War der Jan dabei, dein Kumpel?
Das sind 60 Kilometer, Jan war dabei.
Aha, immerhin Händchen gehalten, ja.
Das sind 60
Falls
Kilometer.
Falls er mich verprügelt, rette mich.
Darum war es auch für mich kein Problem, das zu unterschreiben. Man, sowieso, also Gütersloh war sowieso 60
Kilometer. War jemand
ja. Sofort nach Hause, sofort ausgepackt, ausprobiert.
Du auf Jan, du auf
ich die? Ich auf Jan.
Ja klar, das war ja die ursprüngliche Intention.
Ich auf Jan. Ich habe erstmal sein verkacktes Teil an der Fußfessel repariert. Ich habe da einen Vogel drüber gemacht. Ich glaube, ich habe sogar…
Dein erstes Tattoo war sofort ein Cover-Up.
Ja. Ich glaube, ich habe sogar von Rainer noch ein kleines, so einen kleinen Bogen Flash bekommen mit so Paradiesvögeln von Maurizio.
Ah, krass.
Ja.
Teodoro aus Brasilien.
Mhm.
Ja, krass. Und den hast du quasi da drüber gepaust und dann…
Ja.
In Farbe?
In Farbe, ja. Ah, war das ein Fest. Bei mir zu Hause auf dem Balkon.
Da gibt es kein Foto von wahrscheinlich, oder?
Doch, gibt's.
Ja?
Ja. Also wie wir da sitzen und tätowieren, gibt es kein Foto. Aber von dem Vögelchen gibt es mehrere Fotos. Eins, glaube ich, direkt frisch.
Ja.
Und eins jetzt 30 Jahre später.
Okay.
Weil das ist immer noch da. Ich habe ihm verboten, das zu covern.
Das finde ich geil. Allererstes Tattoo so.
Mhm. Nö, hat aber auch direkt super funktioniert. Also ich muss sagen, diese Single-Needle-rote Räder aus Korea, die konnte was.
Okay.
Ja, die konnte echt was damit. Habe ich, glaube ich, ein ganzes Jahr lang tätowiert. Auch mich selbst habe ich damit tätowiert.
Mhm.
Ich bin dann irgendwie ein halbes Jahr später, habe ich auf La Gomera überwintert, habe die Maschine mitgenommen. Ich wusste ja irgendwie, man kann eine Autobatterie daran anschließen und dann kann man halt überall damit tätowieren.
Mhm.
Habe die also mit nach La Gomera genommen. Ich wollte da überwintern, weil ich die Wohnung kündigen wollte. Und das ist eine andere Geschichte.
Okay.
Auf jeden Fall habe ich dann auf La Gomera mir selbst den ganzen Oberarm noch mit tätowiert. Auch bunt, auch flächig. Das ist alles noch
krass.
Vorhanden.
Und dann vorm Spiegel oder was?
Nö, also ich sehe ja meinen Oberarm, ohne in den Spiegel zu gucken. Das passt schon. Bisschen steifen Hals hatte man hinterher, aber.
Ja. Unterarm hast du dich noch nicht getraut damals.
Unterarm habe ich mir auch selbst tätowiert, aber da hatte ich dann schon eine Spulenmaschine.
Ja.
Die habe ich dann vom Milos bekommen aus Bielefeld.
Und Nadeln und sowas ausgekocht oder wie hast du das damals gemacht?
Im Schnellkochtopf, genau. Ich meine, da entsteht auch Dampfdruck.
Ja.
20 Minuten Schnellkochtopf, ja.
Ja.
Mhm.
Handschuhe und sowas damals benutzt?
Ja, Handschuhe habe ich die ersten Male noch nicht benutzt, aber dann relativ schnell, weil ich gemerkt habe, die Tinte, die sitzt immer so unter den Fingernägeln.
Ja, ja.
Das ist nicht so schön.
Mm.
Aber auf jeden Fall mit Alkohol desinfiziert vorher dann.
Ja, ja. Auch. Also du hast all das gemacht, was man so machen konnte mit den begrenzten Mitteln.
Ja,
aber,
klar, natürlich.
Mhm. Ja. Wann kamen dann so die ersten, ich meine, was dich dann wahrscheinlich geprägt hat, auch künstlerischer geprägt? Ich meine, klar, so ein Maurizio-Flashbogen ist ja schon mal mega geil.
Mhm.
Aber dann kam ja wahrscheinlich so in den 90ern, Anfang der 90er, die ersten Magazine und so weiter.
Ja.
War das so ein bisschen mindblowing für dich, einfach mal zu sehen, was zum Beispiel in Amerika, was die da gerade so veranstalten, diverse Leute, speziell so aus Kalifornien und so weiter?
Ja, ganz klar. Also ich wollte mich auf jeden Fall an allem ein bisschen orientieren. Ich wollte von jedem Stil so das Schönste für mich rauspicken und mitnehmen. Also ich wollte mich nicht festlegen.
Ja.
Also ich habe mich auch nie festgelegt. Ich fand halt Biomechanik geil, allerdings nicht jedes Biomechanik, sondern nur so manche. Also die zum Beispiel von Guy Atchison sind oder so, die waren super klasse.
Mhm.
Ich, am besten fand ich Bernie Luther, der hat so am ehesten das wieder gespiegelt, was so mein Lebensgefühl war. Ne? So ein bisschen
bunt,
verspielt, bekloppt,
crazy.
Bunt.
Gnome.
Genau. Ja.
Ja.
Da gab es doch damals sogar auch einen Stil, der hieß Crazy.
Ja, ja.
Ja, ich denke, das war so am ehesten das irgendwie, was ich so für mich, was so auf mich zugeschnitten war, dieses Crazy, was auch immer das heißen sollte. Aber es gab ja auch Kategorien auf Conventions, die hießen Crazy. Best Crazy habe ich auch mal gewonnen.
Stimmt, Best auf Crazy, stimmt, ich erinnere mich, genau. Erster, zweiter, dritter Platz, Best Crazy.
Crazy. Japanese people are crazy.
Und so als, so vom Typ her, warst du damals besonders crazy? Hast du viel gefeiert? Hast du viel Sachen konsumiert? Wie warst du damals so drauf?
Ich wollte immer gerne crazy sein, sag ich mal so. Ich habe mich gerne, also ich halte mich eigentlich für ziemlich bodenständig und vernünftig, ne? Aber mich hat das schon immer fasziniert, dieses so, ja, Freaks. Ne? Ich war immer auf der Suche nach Freaks in meinem Leben.
Ja.
Als ich damals nach Gomera gegangen bin, irgendwie.
Deshalb auch die Punker-Clique, da ging es quasi los. In der 80er wahrscheinlich,
ja.
Ne?
Mhm.
Ja.
Da kam ich da an irgendwie, kannte niemanden, war alleine da mit meinem Rucksack und habe erstmal geguckt, wo sind die Freaks? Ne?
Auf La Gomera bist du jetzt?
Ja.
Ja.
Immer, ich habe immer geguckt, wo die Freaks sind. Und dann habe ich mich da, da gab es immer was Interessantes zu hören, zu tun, zu lachen.
Ja, ey.
So das Normale, das hat mich nie groß, also ich meine, das ist halt normal. Ne? Ich wollte immer ein bisschen was dazulernen, meinen Horizont erweitern.
Ich kenne das selbst, also keine Ahnung, als ich erst mal in New York war oder so, war er komplett alleine. Ja, ja, wo gehst du hin? Ach, heute Abend ist eine Hardcore-Show.
Ja.
Dann triffst du dann sowieso Leute, Gleichgesinnte im weitesten Sinne, genau. Leute, die sind irgendwelche Tattoo-Shops und da zeig mal, was hast du und bist auch direkt, ne?
Genau.
Ist eigentlich ganz geil.
Genau, ne? Und ich habe auch schon mal gesagt bekommen, ich wäre ein Freak-Magnet.
Du ziehst sie an.
Ja, ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil ich einfach total gerne zuhöre, ne?
Ja.
Und es ist auch schon mal nach hinten losgegangen. Ich habe mal einem Freak zu viel zugehört. Danach hat er mich gestalkt.
Ah, krass.
Aber das war auch eine Situation, die das konnte gar nicht anders sein. Der kam nämlich zu mir ins Studio und wollte ein Rückenbild. Und natürlich setze ich mich mit ihm dahin und höre ihm zu, was er so erzählt.
In dem Moment hat er dich als Therapeutin so
gebookmarkt,
so ungefähr. Ja,
er hat mich in sein Herz geschlossen danach und kam dann immer wieder. Also das.
Typ, dein Rücken ist längst fertig, was willst
du? nee, ich habe auch nie den Rücken tätowiert.
Ja, okay.
Der weiß, ich weiß nicht.
Ja. Ich habe dich ja zum ersten Mal gesehen, das muss gewesen sein, 96 oder 97 in Castrop-Rauxel auf der Convention. Und wenn ich mich recht erinnere, warst du die einzige Frau, die da tätowiert hat. Kann das sein?
Weiß ich nicht.
Ich meine schon.
War mir nicht so bewusst, also.
Ich meine schon, ne, und
97?
Ziemlich sicher, 96 oder vielleicht sogar 96. Ich habe 97 mein erstes Tattoo gekriegt, vorher hatte ich mich schon so ein bisschen interessiert. Ich glaube 96, das war aber auf der Convention. Nehm ich da mal an die Hand. Ich meine, da waren nur Typen, super viele Biker waren noch unterwegs und so weiter. Und dann tauchst du, ich glaube, ich darf das sagen, kleines, zierliches, damals Mädchen auf. Und die haben, also wie haben die dich aufgenommen oder haben die dich also kritisch beäugt oder?
Nein, weder noch, also völlig normal. Das war, ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwas Besonderes war, außer vielleicht für dich. Aber ich habe mich da ganz normal wohlgefühlt. Also es war wirklich absolute respektvolle Anerkennung, sage ich mal. Ne? Vielleicht auch ein bisschen, klar, mag der eine oder andere gelächelt haben, aber jetzt nicht offen in mein Gesicht oder so. Also es, ich habe mich da schon ganz normal wohlgefühlt.
Was mich ein bisschen wundert, aber was ich eigentlich auch toll finde. Ne?
Doch.
Weil, dass du das, oder hast du mal mitgekriegt, dass hinter deinem Rücken irgendwie sowas, aber das passiert wahrscheinlich jedem mal, oder?
Also wenn überhaupt, dann eher positiv. Ne? So, so wie bei Rainer zum Beispiel, ne? Dass ich, er hätte vielleicht jeden anderen hochkant rausgeschmissen.
Ja.
Ne? Aber mir verkauft er eben dann dieses koreanische Kosmetik-Ding.
Und Maurizio Flash.
Ja.
Gab es denn Kolleginnen damals, mit denen du dich ausgetauscht hast?
Die Castrop-Rauxel-Convention, von der du so sprichst, da kann ich mich gar nicht so gut dran erinnern. Aber ich war vorher, glaube ich, ein Jahr vorher in Wien gewesen.
Ja.
Auf einer Convention. Und da war zum Beispiel Berit Uhlhorn von Tattoo Obscur. Da war die Sabrine Gaffron.
Ja.
Von der habe ich mich auch tätowieren lassen.
War und die dann, damals noch in Deutschland oder war die schon in der Schweiz?
Ja, die war noch in Berlin.
Ah, auch in Berlin war die Sabrine Gaffron, ja.
Und bei Berit am Stand habe ich sofort Chigi kennengelernt.
Ja.
Ne, Chigi hat mich dann mit zu Berit genommen und hat mich Berit vorgestellt. Daraufhin hat Berit mich eingeladen, nochmal nach Berlin zu kommen und bei der Eröffnung ihres Studios dabei zu sein.
Tattoo Obscur damals.
Tattoo Obscur.
Das war wann? 93, 94?
Kann ich dir gar nicht genau sagen. Das müsste eigentlich so 95, 96 gewesen sein. Oder war es im gleichen Jahr wie ich? 93, 94 kann auch sein. Sorry, das ist mir jetzt, also weiß ich nicht so ganz genau.
Das ist relativ lange her, von daher.
Und nachdem ich auf der Eröffnungsparty da gewesen bin, durfte ich auch regelmäßig kommen. Und da habe ich eigentlich erst richtig tätowieren gelernt.
In Berlin dann?
In Berlin, weil Jan und Fiete haben da auch gearbeitet.
Ja.
Und die haben mir so viel gezeigt. Ja. Und auch Berit und Chigi und eigentlich alle. Also es war super toll, da arbeiten zu dürfen. Da bin ich dann zweimal im Jahr immer für 2 Wochen hingefahren.
Ja.
Weil ich hatte auch eigene Bekannte in Berlin, die da, also eigene Kundschaft schon.
Mhm.
Ich war da vorher mal so bei denen zu Hause. Das waren auch so Punker irgendwie in der Oranienstraße.
Ja, ja, voll drin.
Ja.
Ne? Ja.
Nee, aber dann bei
Berit. Die Obskur war aber auch in Kreuzberg, glaube ich, ne?
Das war auch in Kreuzberg, ja. Aber 61.
Ja, okay.
Ja, die Oranienstraße ist in einem anderen Kreuzberg.
Ja. Berlin war damals, ja, Berlin war schon immer wild auf seine Art.
Ja.
Hast du das gut unter einen Hut bekommen, wenn du da gearbeitet hast mit dem Feiern da? Oder?
Ja, habe ich. Auf jeden Fall, das habe ich.
Ja?
Ja.
Inwiefern?
Also, ich habe es einfach nicht übertrieben, ne?
Ah, okay.
Ich bin dann einfach irgendwann nachts nach Hause gegangen.
Ja, ja.
Genau.
Hätte ja auch sein können, dass wenn man so jung ist, dass man einfach die körperliche Konstitution hat, dass du echt durch Raves und am nächsten Tag trotzdem arbeiten kannst.
Ich habe auf jeden Fall gute körperliche Konstitution, auch heute noch.
Ja.
Aber das war mir schon immer wichtiger, das Arbeiten.
Ja.
Absolut. Also, da wollte ich schon fit sein und eine gute Arbeit machen.
Ja. Da ist jetzt natürlich noch ein Gap zwischen deinem Kumpel Jan, mit dem zusammen die Tattoo-Maschine kaufen, den tätowieren, auf Gomera überwintern und bei Tattoo Obscure einen Guestbot zu machen. Dazwischen hast du ja irgendwann deinen Laden Tätowiersucht eröffnet. War das dein Laden? War das euer Laden? Gab es den Laden schon? Ich weiß es gar nicht.
Also das war so, ich habe in Gütersloh zu Hause tätowiert.
Ja.
In meinem WG-Zimmer. Und dann hat Alan's Tattoo-Studio in Gütersloh eröffnet.
Ganz kurz, hast du irgendwann mal angefangen, was zu studieren oder so?
Nö, ich habe gejobbt. Nach dem Abi 2 Jahre gejobbt, Mögliche.
Ja, ja.
Und meinen letzten Job, den Kneipenjob, den habe ich dann aufgegeben, als das mit dem Tätowieren zu Hause echt gut lief. So.
Ja, ja.
Also habe ich dann ungefähr so ein paar Monate nur vom Tätowieren zu Hause gelebt.
Mhm.
Und dann hat aber Alan's Tattoo-Studio in Gütersloh aufgemacht und dann wurde das tatsächlich auch weniger bei mir, die Nachfrage.
Das war ein Engländer, der Alan?
Das war ein Engländer.
Ja.
Und komischerweise kriegte ich dann einen Anruf aus Münster von einem gewissen Bodo, der von mir gehört hatte, von einem Kumpel, der aus Gütersloh nach Münster gezogen war.
Aha.
Und der sagte, hey, ich habe hier so einen Laden mit einem Hinterzimmer, da war immer ein Tätowierer drin, der ist aber abgehauen. Und jetzt habe ich irgendwie gehört, du tätowierst. Hast du nicht Bock, dieses Zimmer zu mieten?
Ja, krass.
Und da bin ich hingefahren am nächsten Tag und habe mir das angeguckt. Und das war so toll. Also der Laden hieß Rock'n'Roll Supermarkt in der Jüdefelder Straße in Münster. Der hatte,
Rock'n'Roll Supermarkt?
Der hatte Secondhand-Klamotten, hatte Lavalampen und der hatte Pomaden.
Okay.
Und der hatte ein Hinterzimmer, kann man so gar nicht sagen. Das war also ein 200 Jahre altes Haus, Fachwerk.
Und Bodo war der Chef da.
Bodo war der Chef. Und das Zimmer, was ich hätte mieten können, das war eigentlich das Herzstück des ganzen Ladens. Also das war zwar jetzt nicht direkt an der Front, also man musste schon erst durch den Secondhand-Shop, um zu mir zu kommen.
Ja.
Aber dann, wenn man drin war in dem Studio, dann war man wirklich so in dem Herz des Hauses. Das war so die alte Küche. Ich weiß es nicht, aber super schön alt gekachelt und Bodo, super netter Typ, war mir super sympathisch sofort.
Mhm.
Hab mir das also angeguckt, bin erstmal wieder nach Hause, konnte dann 2 Nächte nicht pennen und hab dann gesagt, ja, ich gehe nach Münster, ich mach das.
Mhm.
Und dann bin ich mit 3 Freunden und 2 Eimern Farbe dahin, alles gestrichen und dann sind wir da eingezogen. Einen Sterilisator habe ich übrigens zufällig, also damals gab es ja noch viel so leerstehende Häuser, ne? Und in Gütersloh gab es ein leerstehendes Krankenhaus.
Ganz kurz, was heißt, wir sind da eingezogen?
Nee, ich bin da alleine eingezogen.
Ah ja, genau, okay.
Meine Freunde haben mir nur beim Streichen geholfen.
Ah ja, okay, alles klar. Ja.
Und außer Streichen haben wir auch gar nicht viel gemacht.
Ja, ja.
Ich habe mir, glaube ich, noch ein Sofa gekauft für die Kundschaft, ein Tischchen. Und eine Lampe.
Und das Tätowieren war quasi so ein Add-on des Ladens? Das heißt, du warst dann auch die einzige Tätowiererin da in dem Laden?
Ja, genau. Weil da gab es ein halbes Jahr lang gab es da schon einen Tätowierer.
Ja.
Also die Münsteraner wussten schon, da kann man sich tätowieren lassen.
Ja.
Aber irgendwie ist der einfach abgehauen. Ich weiß gar nicht, wieso.
Und Bodo, nicht wieder hieß, ist ja egal. Ist,
und Bodo suchte einen Nachmieter.
Ja.
Ja.
Gab es sonst irgendwelche Tattoo-Shops in Münster?
Nee.
Ja, es war auch noch so Studentenstadt und zu der Zeit haben sich Studenten noch nicht tätowieren lassen, so, ne?
Also es muss wohl einen gegeben
bürgerlich,
haben, der damals aber schon seit einem Jahr geschlossen war. Es gab wohl mal so einen Engländer in Münster in der Nähe des Bahnhofs.
Aha.
Also wenn da irgendeiner noch was drüber weiß, dann bitte melden. Ich wüsste da gerne mehr drüber.
Ja.
Nee, aber damals zu der Zeit war da nur ich.
Ja. Und dann hast du quasi das Zimmer da angemietet und hast dann da tätowiert. Mhm, genau. Musstest du dich dann nochmal groß umstellen oder warst du schon sehr routiniert im Umgang mit Kunden? Weil vorher waren das wahrscheinlich eher Freunde und Kumpels.
Genau, genau.
Ne? Und dann war ja auch deine Privatwohnung, lässt man jetzt auch nicht jeden rein so. Mhm, ne?
Richtig. Aha. Nö, da musste ich mich schon ein bisschen umstellen, aber war kein Problem.
Ja.
Ja. Münsteraner sind ja auch alle gut erzogen.
Ja, schon, ne?
Ja.
Ja.
Also das war immer, ne? Und die Leute mussten ja auch erstmal durch den anderen Laden, mussten ja erstmal an Bodo vorbei. Also ich war ja eh auch nicht ganz alleine da.
Ja, ja, stimmt. Ja. Mhm. So, und da seid ihr aber nach wie vor?
Nee, da sind wir irgendwann ausgezogen, das wurde echt zu klein, ne?
Ja, okay.
Sascha kam dann dazu, also erstmal kam noch Igor dazu.
Igor Manojlovic.
Igor Manojlovic, den habe ich auf einer Bike-Show kennengelernt in Bielefeld.
Aha.
Wir haben uns gut verstanden. Der hat gemeint, er will bei Roloff aufhören.
Ach so, der hat damals schon tätowiert, auch der Igor.
Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kannst du auch gerne meinetwegen nach Münster kommen. Und dann haben wir eine Zeit lang den Laden zusammen gehabt. Dann hat Igors Frau noch da gepierst.
Aha.
Einmal die Woche.
Ja. Und das war damals immer noch der Klamottenladen vorne?
Ja.
Mhm. Habt ihr dann zu zweit da hinten in dem Zimmer?
Ja, das waren sogar anderthalb Zimmer.
Ah ja, okay.
Als Igor dazu kam, da haben wir schön renoviert, haben wir nochmal alles umgebaut.
Ja.
Da haben wir dann die alte Rumpelkammer zum Tätowieren hergerichtet.
Ja.
Und dann konnten wir da auch zu zweit tätowieren.
Hast du viel, klar, in Kassel-Rauxel habe ich dich zum ersten Mal wahrgenommen. Hast du viele Conventions gemacht? Conventions waren damals aufregend, oder?
Ja, also relativ, vielleicht zwei im Jahr.
Ne? Weil du hast die Mappen gesehen von anderen Tätowierern, genau. Du hast gesehen, was sie machen, weil Internet war ja noch nicht.
Conventions waren super wichtig, um sich Inspiration zu holen, um Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen.
Ja.
Um ein bisschen zu zeigen, was man selber so macht.
Ja. Hast du da zu der Zeit Freundschaften geschlossen, die nach wie vor Bestand haben?
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Berit, Chigi, Edith, Jan, Fiede.
Ja.
Igor habe ich ja letztendlich auch auf so einer Bikeshow zwar, aber ja, kennengelernt.
Ja.
Doch, wirklich viele.
Und.
Ja, du willst jetzt noch ein paar Namen hören, ne? Aber,
nö, pff, nicht zwingend.
Okay, gut.
Ja, und dieses Aufregende, also wie gesagt, ich hab's ja zum Glück auch noch mitbekommen. Also wie gesagt, wenn ich so Mitte, Ende der 90er auf einer Convention war, das war einfach aufregend so, ne? Mhm. Wenn du jemanden gesehen hattest, also ich kann mich noch an den Igor erinnern, der hatte damals schon irgendwie was am Unterarm und Ellbogen tätowiert und so, das hatte halt so voll die Power, ne?
Mhm.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das ist irgendwann so ein bisschen flöten gegangen leider, ne? Ja. Was für Motive waren damals so gefragt und wie hat sich das mit dem vertragen, was du vielleicht aus dem Magazin gesehen hattest, was du selber machen wolltest?
Gar nicht. Also ja, wirklich tatsächlich. Also ganz am Anfang meiner Zeit, da waren halt die Delfine und Federarmbänder total beliebt.
Ja.
Das war mir beides nicht verrückt genug.
Mhm.
Also das fand ich wirklich.
Stimmt, du wolltest langweilig. Ja, Best Crazy auf Convention gewinnen.
Genau. Also ich hätte am liebsten nur so wirklich verrückten Kram gemacht, so Monstergehirne, verschobene Schädel, ne, kaputte Pilze, Blumen, ich weiß nicht, spacige Sachen.
Tausend Farben.
Das gab es sowieso nie, da hatte ich sowieso nie Fans. Oder ich habe mir auch eigentlich immer gewünscht, mehr so Tapeten zu machen oder so 70er-Jahre-Kram. So Science-Fiction-Sachen.
Mhm.
Ich hab da nie wirklich Freunde für gewonnen. Muss allerdings auch gestehen, ich hätte da vielleicht einfach mal mehr Flash zeichnen sollen.
Ja, ja.
Ich hätte mal weniger irgendwie meine Dienstleistung machen sollen, sondern mich echt auf den Arsch setzen abends irgendwie, weniger unterwegs sein, sondern die Sachen, die mir vorschweben, einfach mal aufmalen und den Leuten anbieten.
Und vor allem an den Arbeitsplatz hängen.
An den Arbeitsplatz hängen,
die ganze Zeit sehen. Ja. Ne? War das in Berlin anders, wenn du da Guestspot gemacht hast? Waren die Leute da so ein bisschen offener als in Münster? Ich denke mal schon, ne?
Total, total. Okay. Das war natürlich dann immer ein Fest für mich.
Ja.
Da konnte ich dann endlich mal irgendwie mich füttern lassen.
Ja. Gab es auch mal die Option, dass du gesagt hättest, so, boah, ich gehe komplett nach Berlin?
Nee.
Nee?
Nee. Also Berlin im Winter, das ist schon echt trostlos. Da hatte ich nie irgendwie das Verlangen, dahin zu ziehen.
Kurz vor Russland halt, ne?
So ungefähr, ja.
Ja, ja. Ja, so fühlt sich das ja an im Winter teilweise. Mhm. Ja. Mhm. Du bist dann irgendwann, habt ihr den Laden übernommen? Wie hieß der Rock'n'Roll, was?
Der Rock'n'Roll-Supermarkt? Ja. Nee, den haben wir nicht übernommen. Wir sind da ausgezogen. Dann 2000 sind wir umgezogen in eine andere Straße in Münster, an den Hansaring. Und da haben wir dann plötzlich einen 100 Quadratmeter Laden gehabt.
Ja. Und in Kastrop auf der Convention, wo ich dich zum ersten Mal wahrgenommen habe?
Da war ich noch.
Da gab es Tätowiersucht noch gar nicht.
Da hieß das vielleicht noch nicht so, aber es gab uns schon. Also Kastrop, ich weiß gar nicht, wann ich uns den Namen verpasst habe. Das muss aber auch so die Zeit gewesen sein. Du meinst, es gab Tätowiersucht noch nicht, weil es den Namen noch nicht gab.
Ja, jetzt macht ja auch irgendwie Sinn.
Das kann sein, aber ja, mich gab es auf jeden Fall schon.
Ja. So, anderer Laden dann, 100 Quadratmeter.
Ja,
100. Du da rein mit dem Igor zusammen?
Nee, da war Igor schon weg. Igor ist nach Bielefeld gegangen und Sascha kam dann dazu. Sascha ist irgendwie ein Kumpel gewesen, der mich in Münster mal kennengelernt hat, als er zu Besuch aus Geislingen war. Sascha ist Schwabe.
Ja.
Und er hat seinen Bruder in Münster besucht. Wir haben uns kennengelernt und Sascha war irgendwie sofort so, hey, tätowieren will ich auch. Mhm. Wie geht das?
Mhm.
Sascha und ich irgendwie uns abends mal hingesetzt und ich habe gesagt, ich kann dir eine Adresse aufschreiben, wo du Equipment bekommst. Mhm. Ne? Aber Tätowieren beibringen, das geht nicht. Das kann ich nicht. Ich habe das selber nie gelernt. Wie soll ich das jemandem beibringen?
Ja.
Also ich kann dir ein paar Stichpunkte aufschreiben, wo du eben die Sachen herkriegst, worauf du achten musst bei der Hygiene.
Mhm.
Aber Tätowieren lernen, nee, das musst du schon irgendwie, da musst du gucken. Er dann zurück nach Geislingen, hat das wohl alles irgendwie beherzigt, was ich ihm gesagt habe. Und als er ein halbes Jahr später wieder da war, hat er auch schon damals, also dann in Geislingen, seine ganzen Kumpels aus der Clique tätowiert. Und hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Also, dass jemand da sich so auf den Arsch sitzt und das einfach macht, fand ich gut irgendwie. Dann, ich weiß nicht, Sascha wollte, glaube ich, nach Münster ziehen. Und ist dann aber erstmal nochmal zurück nach Geislingen gefahren. Und als er dann das nächste Mal wiederkam, habe ich gesagt irgendwie, na gut, du kannst ja mal so eine Probezeit bei mir im Laden machen. Dann gucke ich mir an, was du so stichst. Und danach war er dann auch Teil des Teams.
Der ist heute noch da?
Der ist heute noch da, ja.
Ja. Wie war so die Reaktion seitens deiner Mama?
Oh, meine Mama war froh, dass ich ein Auskommen habe, auf jeden Fall, dass ich ihr nicht auf der Tasche liege, einerseits.
Ja.
Und andererseits hat sie ja gesehen, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin.
Ja.
Da war die ganz entspannt.
Ja.
Die war jetzt nicht gerade begeistert oder so, ne, dass ich also immer bunter und bunter wurde, eben mein ganzer Körper.
Aber ja.
Die hat es akzeptiert.
Ja, aber auch zu der Zeit, ich meine, legitimer als wenn du selber Tätowierer bist, sich selber tätowieren zu lassen, geht ja eigentlich gar nicht, ne?
Das gehört dazu.
Ja.
Ich finde das auch echt misstrauenerweckend, irgendwie ein Tätowierer, der nicht tätowiert ist.
Ja.
Ja, ist eine komische Sache.
Du bist damals in Münster, Ende der 90er, Mitte der 90er wahrscheinlich total aufgefallen, oder?
Ja, ich kann das nicht beurteilen, also ne? Ich habe mich ja selbst nie von außen gesehen.
Ja, aber man merkt ja, dass Leute gucken oder einen anquatschen oder sowas.
Angequatscht worden bin ich eher weniger.
Ja.
Geguckt haben die Leute eigentlich schon immer, weil ich so irgendwie ein bisschen komisch aussehe, glaube ich. Also meine Mutter meinte das da mal, dass irgendwie schon als Kind oder so, wenn sie mit mir durch die Stadt gegangen ist, dass die Leute sich alle umdrehen würden. Mhm. Ich konnte das nie so richtig, richtig verstehen, aber es muss wohl irgendwas an meinem Aussehen sein, so was die Leute so ungläubig macht, so, weil die denken so, hä, was ist denn das? Keine Ahnung.
Finde ich jetzt nicht so nett von deiner Mutter, dir das so zu sagen.
Ja, aber meine Mutter ist genauso taktlos wie ich.
Ah, okay.
Ne, die haut einfach raus.
Ja. Okay. Hast du sie tätowiert?
Nein, meine Mutter wollte nie ein Tattoo haben. Ich habe immer vorgeschlagen, vielleicht ein Skalpell oder so, weil sie war ja ewig OP-Schwester.
Ah, okay.
Und auch gerne OP-Schwester, aber sie sagte, nee, das ist nichts für mich.
Aha. Und du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du eine 18-jährige Tochter hast,
ja,
die auch bei euch im Laden mitarbeitet.
Mhm.
als sie vor 18 Jahren in dein Leben kam, wie hat sich das auf dein Job ausgewirkt? Oder generell auf deine, keine Ahnung, Prioritäten anders setzen, anders arbeiten, dass man sich die Zeit besser einteilt, etc. pp.
Ja, also Coralie ist, es ist schon eine Einschränkung, ein Kind zu bekommen, ne? Dann darunter leidet natürlich vieles. Mhm. Die Freiheit leidet, die Kreativität auch. Man muss sich halt um vieles kümmern, was nicht mit dem Tätowieren zu tun hat. Aber ich habe natürlich auch das Glück mit Fabian, meinem Mann, der mir da super den Rücken freigehalten hat.
Okay. Was macht er?
Eigentlich. Fabian ist auch selbstständig, Manager, der hat.
Okay.
So dass ich schon halbtags direkt 3 Monate später oder so konnte ich. Nachdem sie auf der Welt war, konnte ich auch schon wieder halbtags arbeiten.
Wie lange hast du denn mit, als du schwanger warst, tätowiert? Bis zu welchem Monat ging
bis
das?
Bis die Wehen kamen.
Das bis im 9. Monat tätowiert?
Bis die Wehen kamen, ja. Es war mega bequem mit dem dicken Bauch. Ich hatte, ich konnte mich da mal so schön drauf abstützen dann.
Okay. Ja, gibt's da auch Fotos von?
Leider nicht.
Haben die Kunden nicht irgendwann gesagt, so, solltest du nicht besser woanders hin? Und du so, ach. Wird schon.
Ja, ich muss sagen, man hat mir das nicht so doll angesehen.
Ja.
Die Schwangerschaft.
Ich meine, ist ja dann irgendwie klar, dass deine Tochter dann auch im Laden mithängt. Sie war halt einfach ein Ungeborenes in deinem Bauch und hat schon Tattoo-Maschine gehört, ne? Mhm. Als sie zum ersten Mal dann im Laden war, wahrscheinlich, kam wahrscheinlich anders bei ihr an als bei anderen Menschen, die zum ersten Mal eine Tattoo-Maschine hören. So, ach, das kenne ich doch irgendwo her. So,
zum ersten Mal im Laden war sie ja schon im Kinderwagen, schlafenderweise.
Ja.
Also sie ist eigentlich da groß geworden. Und sie ist auf jeden Fall noch eine enthusiastischere Zeichnerin, als ich jemals gewesen bin.
Okay, ja.
Also die sitzt wirklich fast jeden Tag am Schreibtisch und zeichnet.
Ja.
So fleißig, sodass wir jetzt auch wirklich gucken, irgendwie sie kann sich vorstellen, Tätowiererin zu werden.
Ja, die jetzt auch gedacht, ja klar. Ne?
Ich sage allerdings, mach erst eine Ausbildung, also eine künstlerische Ausbildung, als egal, ob es Kunst oder Grafik oder Design oder Illustration oder was auch immer ist.
Damit du irgendeinen Schein in der Hand hast.
Damit du noch bestehen kannst. Aha. Bei der heutigen Konkurrenz, was die alles können, da musst du schon ein bisschen mehr drauf haben. Ne?
Ja. Gab es bei dir mal einen Moment oder so, wo du gesagt hast, so, ja, wahrscheinlich so, wo dann langsam Facebook und Instagram ins Leben kamen und man viele neue Tätowierer gesehen hat, halt auch weltweit, dass man da schon mit großen Augen vielleicht steht und denkt so, wow, krass, was geht denn alles, was machen die denn?
Immer schon. Ich habe schon immer aufgeblickt zu allen anderen Tätowierern und habe mich eigentlich immer nur so als Mittelmaß empfunden gegenüber dem, was ich so gesehen habe.
Mhm. Aber ich glaube, das geht fast. Frag mal einen Tätowierer, der wirklich von sich komplett überzeugt ist.
Ja, ich weiß, das ist diese ständige Bescheidenheit, aber bei mir trifft das auf jeden Fall auch zu.
Mhm.
Ja.
Hast du dann irgendwann nochmal, keine Ahnung, nimmt man Zeichenunterricht? Wie geht man da ran?
Aber das war cool.
Dass man für sich selber auch frisch hält, so, ne? Dass man nicht immer nur den Kram macht, den man eh schon so kann. Und der einem leicht von der Hand geht natürlich. Ne?
Was mir richtig viel gebracht hat, war damals in Berlin, die Leute von Tattoo Obscure, Berit hat das damals angestoßen, sind einmal die Woche bei so einem russischen Künstler zum Aktzeichnen gegangen.
Der mit Tätowieren noch gar nichts am Hut hat.
Und da hat man wirklich Sachen gelernt. Ich glaube sowieso, dass die in Russland oder auch im ganzen Osten eine ganz andere künstlerische Ausbildung genießen als wir hier.
Mhm.
Also hier ist ein Kunststudium ja, da lernst du ja gar nicht zeichnen. Da lernst du ja höchstens was Neues zu machen, was sich gut verkaufen lässt, was noch keiner gemacht.
Ja, da wird eher die Idee
die
gefördert
zum
und nicht so
das
Handwerkliche,
was noch nie da gewesen ist, lauter solche Sachen. Aber zeichnen musst du dir selbst beibringen im Kunststudium.
Ja. Das war ja in den 90ern auch schon so. Die ersten richtigen Farbrealisten, nenne ich jetzt mal, die kamen fast alle so aus dem Ostblock. Das
ja, weil
Ungarn.
Die da so eine gute Ausbildung genießen.
Ja, genau. Ja, ja. Kannst du mit dieser Art von Tätowierung irgendetwas anfangen?
Nee.
Nein?
Nee, weil, wie gesagt, das ist ja nicht crazy. Ich hasse dieses Wort crazy.
Ja.
Aber nein, das ist so, das sind halt Fotos.
Ja, genau.
Fotorealismus, das mag auf den ersten Blick wirklich beeindruckend sein und total faszinierend und ist sicher auch total große Kunst und da steckt auch viel Können dahinter. Also das kann ja auch nicht jeder. Mhm. Ich glaube, das ist so super anstrengend und man muss sich wirklich mega viel Mühe geben. Man braucht eine endlose Geduld. Mhm. Aber
für mich wirkt es als Tätowierung nicht sonderlich. Es hat halt keine Power.
Ah doch, das kann schon auch Power haben. Mhm. Ich würde es nur nicht auf meine Haut unbedingt wollen.
Ja.
Doch, das kann schon, also das begeistert schon auch viele. Mhm. Das kann ich schon auch verstehen, weil das sind, ich kenne keinen Menschen in der Realität, der so ein abgefahrenes Teil hat. Mhm. Ich sehe halt selber auch nur die Fotos auf Pinterest oder auch in Magazinen. Aber nee, für mich ist es einfach nichts. Also ganz persönlich, ne? Nichts gegen Realismus oder so. Wirklich irgendwie, ich bestaune das. Ich finde das faszinierend. Ich könnte das auch gar nicht. Hm.
Gab es mal einen Stil, wo du dich mal dran versucht hast und so ein bisschen gescheitert bist oder wo du dich verrannt hast? Wo du im Nachhinein sagst, so Alter, die 2 Jahre, die hätte ich mir jetzt aber mal sparen können.
Nee, weil ich mich nie so festgelegt habe auf einen Stil. Ne?
Ja.
Biomechanik ist wirklich schwer. Da habe ich mich ein paar Mal dran versucht und dann denk mir so, die Ergebnisse lassen zu wünschen übrig.
Ja.
Ne? Bei Traditional fehlt mir auch immer die Fähigkeit zu abstrahieren, ne? Weil ich dann mich schnell wieder im Detail verliere und doch wieder irgendwelche Kleinigkeiten mit einbaue.
Die das Tattoo eigentlich gar nicht braucht.
Die das Tattoo eigentlich gar nicht braucht.
Ja.
Ja, Tribal, okay, das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt damals zu der Zeit.
Was mit Japanisch?
Da konnte ich mich ganz gut Ja, auch bei Japanisch. Das ist auch zu abstrakt.
Okay.
Ne?
Ja. Für dich?
Für mich, weil ich diese Fähigkeit zum Abstrahieren nicht habe.
Ja.
Ich fange dann immer an, so Sachen so zu machen, ich versuche die dann zu machen, wie sie wirklich aussehen.
Ja.
Aber wenn ich mir so ein Knie zum Beispiel von so einem Samurai angucke, auf dem japanischen Tattoo, da sind so ganz komische Ausbuchtungen und Linien drin.
Ja, ja. Ne? So Wülste. Genau, ja, ja.
Ja, kriege ich nicht hin. Also ich wüsste nicht, wie
du
ich das.
Du siehst die nicht.
Ich sehe die nicht und ich weiß nicht, wie die da hinkommen und wie man die macht. Und
okay. Ja, das ist so dieses Illustrative.
Ja.
Ne? Aber klar, wenn du das nie gelernt hast oder so oder keinen Blick für hast, dann ist das halt so, ne?
Genau. Da fehlen mir auch die Hintergründe und alles.
Ja. Das heißt, du tätowierst jetzt seit 30 Jahren?
Ja. Fast. Also ne, tätowieren tue ich ja schon ein bisschen länger. Den Laden habe ich seit fast 30 Jahren, ja.
Krass. Hattest du mal keinen Bock? Wolltest du mal hinschmeißen?
Nee.
Nie?
Nein. Auf keinen Fall. Ich möchte immer noch am liebsten 20 Jahre weiter tätowieren. Ey, ich hoffe, dass das in Schwarz-Weiß noch weiterhin so einen Spaß macht.
Ich hoffe, dass es nur 1-2 Jahre dauert, diese dunkle, im wahrsten Sinne des Wortes, Periode.
Die dunkle Periode, ja.
Des Tätowierens. Hm. Was ich so krass finde, ich habe in den letzten Tagen halt mit diversen Tätowierern mal so telefoniert und ich nenne jetzt keine Namen, aber bei ein paar scheint das noch gar nicht so wirklich angekommen zu sein. Dann habe ich gehört, dass das in Spanien oder so, dass das noch nicht mal ein großes Thema ist oder so. Die haben ja die gleiche Problematik. Da bin ich so ein bisschen.
Ja, irgendwie, ich höre auch immer wieder Klagen darüber, dass die Petition in anderen Ländern gar nicht so groß unterstützt wird. Hm. Das wundert mich echt. Also zum Beispiel in Italien, da gibt es ja auch eine super weit entwickelte Tattoo-Szene.
Ja, voll.
Keine Ahnung, ob die da nicht wirklich was von mitbekommen haben, wie die da vernetzt sind.
Mhm.
Das wird sich vielleicht alles zeigen, jetzt kommenden Dienstag, da treffen sich ja so ein paar Verbände oder ein paar Vertreter von vielen Verbänden aus ganz Europa über Zoom auf so einer Plattform, die der Tattoo-Panel zur Verfügung gestellt hat. Und da werde ich vielleicht mal noch was erfahren, was irgendwelche Strategien angeht, die möglicherweise noch ausgearbeitet werden oder ne, aber jetzt kann ich dazu leider noch gar nichts sagen.
Wie kam es eigentlich dazu, dass du den Vorsitzenden Posten des Tätowierkunstvereins übernommen hast? Du hast ihn übernommen von Heiko Gantenberg.
Ja.
Der hat den Verein, glaube ich, gegründet vor.
Der hat ihn gegründet.
Vor ein paar Jahren,
vor
ne?
Vor 3 Jahren.
Ja. Mhm. Genau. Und dann hast du den übernommen?
Ich habe den übernommen, weil ich Heiko schon sehr lange kenne, wir sind schon lange Freunde.
Ja.
Ich habe ihm immer viel zugehört und bin völlig überzeugt von seinem Ansatz.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, das E-Mail-Postfach, das kriege ich schon gemanagt. Und die Buchführung.
Ja.
Ne? Weil
das klingt so ein bisschen, als wäre es dabei nicht geblieben, sondern es sind noch tausend andere Baustellen.
Genau, es gibt noch tausend andere Baustellen.
Ja.
Also was mir am wenigsten dabei gefällt, ist wirklich dieses in der Öffentlichkeit stehen.
Mhm.
Das ist halt nicht mein Ding.
Mhm.
Deswegen habe ich noch Till und Olaf mit ins Boot geholt als Pressesprecher.
Olaf Lobe und Till Pulvernick.
Genau.
Ne?
Genau. Christa ist Geschäftsführerin, die ist studierte Kunsthistorikerin. Ist auch eine sehr große Hilfe. Also ich mache das Ganze nicht alleine.
Ja.
Ganz wichtige Sache.
Ja.
Ne? Und Till ist, Heiko ist im Hintergrund auf jeden Fall auch immer erreichbar und eine große Hilfe noch.
Mhm.
Wenn es irgendwo mal klemmt oder so, dann wende ich mich auch immer noch an Heiko.
Ja. Und sein Grund war, das nicht mehr zu machen, weil, klar, wenn du 3 Jahre ehrenamtlich quasi Gas gibst,
genau,
ne,
ganz
und
alleine.
Wird, ne, nicht jeder wird, ne, die meisten werden nicht jünger oder so, vielleicht sagt man auch einfach mal so, ey, ich gebe jetzt einfach mal den Staffelstab jemandem anders in die Hand, in dem Fall dir halt. Ne?
Heiko hat sich ziemlich daran aufgerieben. Er hat vieles auch persönlich genommen.
Hm.
Ne? Wenn die Leute nicht so seinem Rat gefolgt sind zum Beispiel.
Ja, Heiko brennt halt sehr für das, was er macht.
Ja, allerdings,
ne?
allerdings.
Ja.
Ja, aber jetzt Verantwortung zu übernehmen dafür, wie das Tätowieren in der Gesellschaft so gesehen wird,
ja.
Das finde ich halt sehr gut an der ganzen Sache, denn es ist ja jetzt als Kunst anerkannt zu sein, ist für die Tätowierung existenziell.
Aber ist es ja noch nicht.
Ist es ja noch nicht, aber wir arbeiten dran. Mhm. Es muss ja, das ist ja das Schöne an einem Verein, man macht es ja nicht alleine. Es gibt halt eine Menge Menschen, die jetzt Mitglied sind, die alle Bock haben, daran zu arbeiten und mitzuhelfen.
Mhm. Und setzt ihr euch dann wöchentlich, du und Olaf und Till, zusammen und besprecht, was so anliegt? Oder wie handelt ihr das so im Daily?
Wir treffen uns immer, wenn was Akutes anliegt, sofort.
Ja.
Ja. Und ansonsten sprechen wir uns so auch regelmäßig immer.
Ja.
Die Vereinsmitglieder, die haben so eine monatliche Zoom-Konferenz, da kann jeder sich mal reinschalten, wenn er irgendwie einfach mal Hallo sagen will oder auch konkrete Fragen hat.
Ja. Du hast einen eigenen Tattoo-Shop, du tätowierst, du machst das.
Ja.
Wie viel Freizeit hast du überhaupt noch?
Im Moment sehr wenig, weil jetzt gerade aber auch die Hütte brennt, ne?
Ja, ja.
Das sind einmal diese KSK-Sache.
Mhm.
Wir hoffen, dass wir demnächst mal ein persönliches Gespräch da haben werden.
Mhm.
Denn da sind wir aber auch schon gut drauf vorbereitet auf das Gespräch. Das muss nur noch stattfinden und dann denken wir eigentlich, dass wir, wenn wir denen wirklich mal gegenüber sitzen und denen unsere Argumentation darlegen, dass sie dann tatsächlich auch ein bisschen einlenken werden und sagen, wenn unter bestimmten Kriterien Tätowierer eben nachweisen, dass sie künstlerisch arbeiten, dass sie dann durchaus, ich meine, das beteuern sie ja jetzt schon, dass Tätowierer da durchaus aufgenommen werden können, aber in die Tat umgesetzt wird es noch nicht.
Ich habe tatsächlich auch mal mitbekommen, dass die KSK schon relativ voll ist, weil es relativ viele Freiberufler mittlerweile gibt, die da rein wollen und reinkommen. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach so ein Ding, dass sie sagen so, ey, wir sind am Rande unserer Kapazität und wenn jetzt noch 50.000 Tätowierer dazukommen.
Dann sollen sie das sagen, wenn es so ist.
Ja.
Aber das habe ich bisher als Argument noch nicht von denen gehört.
Okay.
Wir kriegen immer nur die alten Urteile vorgesetzt. Ja.
Ja, das ist wahrscheinlich so mal nach Zahlen. Ach, guck mal, Tätowierer wieder, ja, Schublade 17b, hol das mal raus.
Das ist ja total
das ist
veraltet.
Also
es kann ja an denen jetzt nicht vorbeigegangen sein, dass sich das geändert hat.
Ja.
Ich meine, wo leben die denn? Wilhelmshaven ist jetzt nicht klar, okay, vielleicht ist Wilhelmshaven so weit ab vom Schuss, dass man das noch nicht mitbekommen hat, ne, wie weit sich das Tätowieren mittlerweile entwickelt hat.
Ja.
Aber nee, kannst es mir nicht erzählen.
Falls der eine oder andere jetzt im Hintergrund vielleicht so ein Klackern hören sollte. Wir sind hier im Atelier und es gibt, wie nennt man das, Oberlichter, ne?
Mhm.
Und es ist Anfang
es prasselt gerade
Oktober
der Regen.
Und es prasselt wie die Sau. Ich glaube nicht, dass man es allzu sehr hört. Was magst bzw. liebst du nach wie vor am Tätowieren und was geht dir beim Tätowieren auf den Sack?
Also ich liebe allein diese Tätigkeit, ne? Dieses die Farbe in die Haut zu bringen, das ist ein ganz bestimmtes Gefühl. Ich liebe das einfach. Also das ist so, das ist halt schöner als wie mit Bleistift zeichnen oder wie aquarellieren. Das ist einfach, das ist so mein verlängerter Arm, der dann die Haut bunt färbt. Und dann die Tatsache, dass es einfach ewig so bleibt, dass man es nicht mehr abwaschen kann, dass man dann seine eigene Haut so einfärben kann. Ne? Man hat ja leider keine Federn, man hat kein Fell, ne? Aber dafür kann man sich bunte Bilder machen. Ich finde das einfach faszinierend.
Immer noch?
Ja.
Krass. Arbeitest du nach wie vor mit den quasi alten Spulenmaschinen oder womit arbeitest du?
Ich habe noch eine Spulenmaschine zum Linienziehen.
Ja.
Aber Schattieren und Farbe mache ich mittlerweile mit einer Rotary, weil es einfach mein okay. Handgelenk besser bekommt.
Ja. Ne? Und das Gefühl ist aber, das hat sich dadurch nicht verändert.
Nein, das hat sich nicht verändert.
Nein, das ist, nee. Und das wäre mit dem Pen wahrscheinlich auch das Gleiche, oder?
Ich habe kein Pen, vielleicht demnächst mal.
Ja, okay. Ja.
Aber ich denke, warum nicht?
Ja. Ne? Das heißt, du sitzt da seit 30 Jahren, tätowierst und bist nach wie vor jedes Mal so amused. Du magst einfach die Situation.
Ja. Mhm. Und das Ergebnis und dann das Gesicht des Kunden, wenn er sich im Spiegel beguckt, wenn er nicht zu K.O. ist von einer langen Sitzung.
Ja, ja.
Die meisten können sich dann schon noch freuen, aber wenn es wirklich sehr wehgetan hat und sehr lange war, dann ist das eine Forderung. Aber ja.
Man lernt als Tätowierer viel über Menschen, oder?
Man muss viel über Menschen wissen. Man hat ja eine gewisse Verantwortung.
Aber erstmal lernt man es ja, glaube ich. Und dann weiß man, das Wissen anzuwenden, so rum
es
vielleicht?
Ist, ja, hoffnungsvollerweise lernt man es.
Ja.
Sonst ist man aber auch kein guter Tätowierer. Denn, also die Verantwortung eines Tätowierers besteht ja darin, zu gucken irgendwie, was will derjenige? Warum will er es? Kann er da sein Leben lang mit glücklich bleiben?
Ja.
Ne? Will er da nur irgendwas kopieren, was er gerade cool findet?
Mhm.
Oder hat er sich da wirklich mit beschäftigt? Das sind alles Sachen, die du als Tätowierer so ein bisschen im Hinterkopf behalten musst, ne? Damit du da keinen Menschen unglücklich machst.
Mhm. Schlägt sich das auch so im Privaten nieder, dein Umgang mit Menschen? Dass du Menschen inzwischen oder nach 30 Jahren besser lesen kannst? Weil du hast ja fast jeden Tag mit Leuten zu tun, in einer intimen Situation, die du ja eigentlich gar nicht kennst.
Oh, das kann ich so nicht beantworten. Ich kann Menschen gut leiden. Mhm. Die allermeisten kann ich einfach gut leiden. Ich bin einfach erstmal total aufgeschlossen jedem gegenüber.
Mhm.
Ich mag die. Je verrückter, desto lieber.
Das ist total viel wert. Ja. Ich kenne ja auch so ein paar Tätowierer.
Mhm.
Ne? Und also da gibt es schon diverse, die dann nach so langer Zeit sagen, ach Kunde, ey, boah, ey. Oh, weißt du, so, die dann eher tendenziell genervt sind vielleicht, ne?
Das tut man nur, wenn man sich nicht wirklich mit denen beschäftigen will. So, wenn man Bock auf die Leute hat und denen einfach mal ein bisschen zuhört oder sich darauf einlässt, dann kann man eigentlich jeden Menschen auch verstehen. Man muss ihn ja nicht nett finden, aber man muss sich auch einfach auseinandersetzen, dann wird das schon.
Ja.
Ja.
Was geht dir auf den Sack?
Was geht mir auf den Sack? Am Tätowieren?
Ja. Ja, so wie es wahrscheinlich im Moment ist, ne?
Naja, das Farbverbot, das geht uns allen auf den Sack, aber das ist ja nicht das Tätowieren. Am Tätowieren geht mir nichts auf den Sack.
Ja. Und auch die Disziplin zu haben, auch die Motive vorzubereiten, dass man abends immer noch zeichnet oder stehst du eher früher auf und zeichnest morgens?
Ich zeichne abends oder nachmittags.
Ja.
Wenn ich mal einen Halbtagstag habe, dann zeichne ich nachmittags. Am Wochenende zeichne ich.
Ja.
Morgens überhaupt nicht. Morgens muss ich alles Mögliche machen, aber nicht irgendwie arbeiten. Also mit dem Hund raus, mit Frühstück machen und so. Nee, ich zeichne abends.
Ja.
Das liebe ich aber auch. Das kommt viel zu kurz im Moment.
Ja.
Das nervt mich, aber das hat ja auch nichts mit dem Tätowieren zu tun. Nee, das Zeichnen kommt gerade ein bisschen zu kurz.
Muss man dann auch Chef lernen, wenn man einen eigenen Laden hat? Das ist ja nochmal ganz was anderes, ne?
Nicht, wenn man sich mit seinen Kollegen verbündet. Ordentlich.
Das klingt ja sehr ominös.
Wir sind ja drei Chefs bei uns, ne? Sascha, Frankie und ich.
Aha.
Und jeder hat so seine Rolle.
Drei Chefs?
Ja.
Und dann noch Angestellte dazu?
Nee, wir haben einen. Na gut. Unser Shopmanager ist unser gemeinsamer Angestellter.
Ah, okay. Ja.
So. Der kommt dann auch zu jedem von uns, je nachdem, was er so gerade auf dem Herzen hat.
Ja, okay. Ja? Was sind so, oder was gibt es im Moment konkrete Tätowierer, wo du sagst so, boah, Bombe, das ist so crazy, genau wie ich es mag.
Zu viele, da kann ich jetzt nicht nur einen nennen. Ich denke, das sind echt zu viele. Allein jetzt schon auf der Road to Tattoo, wo ich irgendwie durch Friedrichshain gelaufen bin und
das
sechs
Studios
angeguckt
habe. Das war jetzt ganz kurz zur Einordnung eine Ausstellung, ich glaube von sechs Berliner Studios?
Sieben
Studios?
Und sechs habe ich aber leider nur geschafft.
Aha, okay.
Ja.
Ja. Und die haben?
Die haben Haus der offenen Tür gemacht.
Genau, und dann konntest du so hin und her tingeln, ne?
Genau, und man konnte irgendwie freitags von 6 bis 12 Uhr abends jedes Studio besuchen. Die haben ihre Bilder gezeigt, quasi wie eine lange Nacht der Museen, nur mit Tattoo-Studios.
Mhm. Wie viele Tattoo-Studios gibt es im Moment in Münster? Wäre sowas auch möglich bei euch?
Oh, vielleicht so 12 bis 15.
Ja.
Ja.
Und du bist der alte Platzhirsch da mittlerweile.
Ja, ich bin der alte Platzhirsch, aber manchmal.
Stellen die sich vor, wenn die einen neuen Laden aufmachen, ist man mit denen im Kontakt? Es gibt solche und solche, wahrscheinlich.
Die meisten überhaupt nicht. Allerdings gibt es ein Studio bei uns in der gleichen Straße.
Oh.
Die wollten schon ganz gerne auf gute Nachbarschaft sich einmal vorstellen. Das fand ich auch ganz nett.
Also war dann okay für dich so?
Begeistert ist man natürlich nicht, aber das habe ich schon, das finde ich schon anerkennungswürdig, dass die wenigstens guten Tag sagen und meinten irgendwie, hey, wir haben woanders gesucht, haben am Hansaring was gefunden, konnten wir nicht Nein sagen, sorry, ist jetzt so.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja, was?
Ja, Witze machen, ne? Ist halt so. Aber wir sind halt, das älteste Tattoo-Studio in Münster, das ist aber nicht immer von Vorteil.
Mhm.
Weil zu uns immer alle kommen, die ihr erstes Tattoo kriegen.
Ah, okay.
Weil sie sich bei uns sicher fühlen, ne? Durch die langjährige Erfahrung.
Geh da hin, dann machst du nichts falsch. So.
Genau.
Ja, ja, ja.
Und das ist natürlich immer ein bisschen anstrengend. Erstes Tattoo, Kunde nervös, du musst die ganze Geschichte jedes Mal erzählen. Ne? Du musst sagen.
Das klingt ja fast so, als würde dich das ein bisschen nerven.
Mach's nicht zu filigran.
Sanina.
Ne? Bisschen größer. Ey, aber das hat mich schon immer genervt.
Ah, okay.
Und wenn man dann aber, wenn man dann aber sich die Mühe macht und da ein bisschen Verberatung leistet, so dann kann man die Leute eigentlich alle so ein bisschen überzeugen und die sind ja auch lernfähig.
Was war dein schönstes Tätowiererlebnis, als du selber tätowiert wurdest? Gab es eins, was herausgestochen hat oder an das du dich gerne erinnerst?
Naja, doch, auf jeden Fall. Bei Tattoo of Skur, da hat mir der Fiede hier so ein Sugar Skull gemacht im Innenarm.
So ein mexikanischen.
Ziemlich nah an der Achselhöhle, ziemlich weit oben. Und es tat gar nicht weh. Das fand ich gut.
Wann war das?
Ich hatte, das war noch vor 2000 auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Lässt du dich heute
oder
noch
vielleicht 2000 oder 2001. Ja. Das kann auch sein.
Lässt du dich heute noch tätowieren?
Ja.
Was war dein letztes?
Mein letztes sind auf den Hüften rechts und links zwei super verrückte Hunde.
Crazy Dogs.
Crazy Dogs. Ja, von der Ellie. Die Ellie, die bei uns arbeitet.
Okay.
Ja.
Ist einer von den Hunden dein Hund?
Nee.
Nein.
Nee, mein Hund reicht schon. Reicht schon so. Aber Hunde generell, ich liebe Hunde.
Ja, ja, ich.
Die brauchen jetzt nicht unbedingt aussehen wie mein Hund. Ich finde die alle cool.
Ja, ja, ja. Ja, ich selbst ein Hund, ne? Also.
Ja.
Jeder d'accord. Du hast gerade schon gesagt, du würdest am liebsten noch die nächsten 20 Jahre tätowieren.
Muss ich auch.
Weil? Rente und so.
Rente und so ist ja nicht, ne?
Ja.
Oder ist schlecht, vielmehr.
Ja. Machst du Sport? Hast du körperliche Gebrechen?
Oh ja, ich hatte zwei Bandscheibenvorfälle. Ja,
krass.
Deswegen geht es bei mir immer morgens direkt nach dem Aufstehen eine halbe Stunde auf den Teppich und Rückengymnastik.
Rückengymnastik oder Yoga?
Ja, so beides, so eine Mischung aus beidem.
Ja?
Ja.
Und wenn du das nicht machst, passiert was?
Dann tut das so komisch weh hinten im Rücken. Dann sofort, auch 2-3 Tage später.
Sofort relativ,
das Das merkst du schon, ja.
Ja.
Du hast bei einem Bandscheibenvorfall so einen ganz speziellen Schmerz, der so das Bein hinten runterzieht.
Aha. So ein Hinkebein dann?
Nee, das ist so der Ischiasnerv, sagt dir das was?
Ja, ja.
Okay, und den spüre ich halt, wenn ich so 3-4 Tage diese Rückenübungen nicht mache.
Ja.
Aber ich mache sie ja. Also, alles gut.
Wie hast du Corona durchstanden?
Der erste Lockdown, den habe ich ziemlich genossen.
Endlich mal Ruhe im Puffer.
Ich hatte, glaube ich, nie zuvor so lange, so viel Zeit und so viel Entspannung und ich habe richtig viel gezeichnet. Ich war richtig viel draußen. Das war ja auch, glaube ich, irgendwie so dann, das ging, glaube ich, so im Februar, März los und ab da schien auch die Sonne. Man konnte super gut
nach draußen. Das fand ich auch weird. Der Himmel war so blau im März. Das war so, das war krass. Als würde der liebe Gott uns zuschauen. So, guck mal, was die Ameisenmenschen da so treiben jetzt, wo ich denen irgendwie eine Pandemie an Hals gewünscht habe.
Habe ich richtig genossen. Ängstlicher Mensch bin ich ja sowieso so nicht so großartig. Also ich Sorgen machen, das liegt mir immer fern. Von daher habe ich einfach zugesehen, dass ich das Ganze genieße und mir gedacht so, hey, das geht auch wieder vorbei.
Ja.
Da kam der zweite Lockdown, das war schon ein bisschen beschissener, weil das Konto wurde auch immer leerer.
Mhm.
Ne? Und so langsam habe ich auch gemerkt, dass das die Gesellschaft so spaltet. Dass sich da so zwei Lager herausbilden und dass das so ein bisschen auch bei mir im Laden schon kleines Problemchen drohte zu werden irgendwie, aber ich habe das immer so.
Durch Mitarbeiter oder mit Kunden eher?
Ja, beides.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Da war ich aber auch ganz gut im Totschweigen, denke ich, dass ich wollte das Thema einfach nicht so ansprechen, ne, damit da kein Streit entsteht.
Vermintes Feld sozusagen.
Ja, mhm. Genau.
Ja, okay.
Ich denke mir auch, wenn Corona vorbei ist, dann ist halt auch gerade mit diesen ganzen Verschwörungstheorien und abstrusen Gedanken oder so, dann flacht das auch wieder ab.
Ja.
Ist so meine Hoffnung.
Hm. Ja, ja, same hier. Nur ich denke, so Corona, das ist halt so, so ganz weggehen wird es eh nicht.
Nein,
ist
aber.
Ist halt nur die Frage, wie man damit umgeht. So,
aber ne? Es wird normaler, ja. Es beängstigt die Leute nicht mehr so.
Ja. Und was halt auch so krass ist, ne, also keine Ahnung, ich habe letztens noch mit einem Kumpel drüber gesprochen, meine ich so, ey, wir gehen halt über 30 Jahren auf Konzerte oder so, ne, und in 30 Jahren hat nicht einer gesagt so im Dezember so, nee, lass uns da nicht hingehen, ist ja gerade Grippe so. Ne, diesen Dialog hat es ja auch nie gegeben, ne, was jetzt nicht heißt, natürlich ist Corona schlimmer wahrscheinlich, wenn es blöd läuft, als eine Grippe, ist ja klar, ne, aber alleine so dieses Mindset, ne, dass man sich da neu orientiert oder so. Ja, ziemlich schräg. Vielleicht so ein bisschen bescheuerte Frage, aber wenn jetzt erstmal schwarz ansteht, ab dem 1.1. oder 4.1. ist ja scheißegal, meinst du, da wird sich deine Art zu tätowieren vielleicht nochmal was ändern, wenn
ja,
du
bestimmt
so limitiert bist?
Ganz
sicher. Hast du da Angst vor, oder?
Nee. Ich denke mir, also wenn die Situation erstmal da ist,
ja,
dann werde ich die auch meistern, dann werde ich einen Weg finden,
ja,
damit zu arbeiten. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
Was ist im Moment so der prozentuale Anteil? Wie viele Schwarz-Grau-Sachen machst du und wie viele farbige? Im Moment wahrscheinlich noch mehr farbig, oder?
Nee, das ist schon, zu uns kommen ja wie gesagt viele Leute, die ihr erstes Tattoo kriegen.
Ah, okay.
Und im Moment ist gerade der Trend wirklich total minimalistisch,
aha,
mit One-Lines, solche,
ja,
Sachen,
ja,
viel Schwarz. Es wird selten mal was Buntes verlangt. Ich mache vielleicht zweimal die Woche was Buntes.
Aha.
Ist schon schade, wenn das jetzt erstmal flach fällt, aber ich werde mich irgendwie arrangieren. Das habe ich immer.
Ja. Ist ja eigentlich dann fast gut, dass es jetzt im Moment da so reinfällt. Stell dir mal vor, im Moment wäre so Mitte 90er und alle wollen nur Farbe, 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 Farbe.
Ja, oder stell dir mal vor, ich wäre noch am Anfang, ich wäre jetzt gerade mal so 35 Jahre alt, irgendwie müsste meine Familie ernähren.
Du bist ein Zahlendreher alt, du bist 53.
Genau.
53, ja.
Oh, also dann wäre ich wahrscheinlich wesentlich wütender.
Ja, man wird schon wütend, ne?
Ja.
Auf etwas, was einem einfach
total
vorgesetzt wird.
Ja.
Ja. Du hattest gerade irgendwann mal gesagt, dass du, das ist ein blödes, abgeschmacktes Wort, aber bist du so ein Glückskind?
Ja, ich bin totaler Glückspilz in meinem ganzen Leben schon. Mir sind auch nie irgendwelche schlimmen Schicksalsschläge widerfahren.
Ja.
Und ich habe auch immer Glück mit den Leuten, die ich kennenlerne, mit meinen Partnern, mit Sascha und Frankie, mit meinem Shopmanager, mit meinem Mann, mit meinem Kind, mit meinem Hund, mit der Stadt. Also
krass.
Mit der Gesundheit, mit allem.
Ja, bis auf die Bandscheibe.
Ja, nun, das,
ja, ja,
das war so eine vorübergehende Sache. Ja, ja. Man kann halt, es gibt immer mal so, ne, Phasen.
Ja.
Da beißt man sich dann durch und dann geht's weiter.
Ja. Gab es mal tätowiertechnisch Vorbilder, an denen du dich konkret orientiert hast, denen du vielleicht auch mal nachgeeifert hast, die du vielleicht dann auch mal kennengelernt hast?
Ja, kennengelernt leider nie, Bernie Luther. Also ja. Ganz am Anfang war Bernie Luther schon mein Idol.
Groß nach Wien, ja.
Da gab es in Gütersloh so einen Punker, eigentlich sogar ein Penner, glaube ich. Der war, der hing da auch immer auf dem Platz rum, wo sich alle Penner und Punker getroffen haben. Ja. Und der hat einmal blank gezogen und er hatte den ganzen Bauch voller riesengroßer Tiere von Bernie Luther. Die waren so toll.
Krass.
Ja.
Aber das war eher so ein abgeranzter Typ.
Ja.
Aber wo hat der denn, also wo hat der denn die Tattoos dann
Ja, genau, von Bernie? Genau, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Aber der hat den wahrscheinlich irgendwo, vielleicht sogar auf, ich glaube, im Urlaub oder sonst wo getroffen.
Ah, okay. Also durch Zufall.
Nein, das kann ja auch nicht sein. Da kann ja nicht in einem Urlaub irgendwie ein ganzer Wanst voller Tattoos entstehen. Also das weiß ich leider nicht, ja. Ne? Aber das hat mich total geflasht.
Ja. Aber Bernie Luther hast du selber persönlich
Ich habe ihn persönlich nie kennengelernt, nee.
Ja, ich glaube, der Fördel aus Wien,
ja.
Ich glaube, der macht ein Buch über Bernie.
Ach Quatsch.
Der versucht das so ein bisschen zu organisieren, ja. Weil er sagt so, ey, Bernie Luther ist einer der einflussreichsten und ne, unterschätztesten, viele haben den gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Und der Bernie ist jetzt auch nicht so der Typ, der so steuerberatungsmäßig
Nö,
alles
ist wohl nicht so straight, hab ich auch
archiviert,
gehört.
Sondern der ist ein ziemlicher Chaot und ich glaube, Fördel ja, versucht das so ein bisschen so Bahn zu lenken, dass da auf jeden Fall irgendwann mal
Ja, aber auch das für mich wieder total sympathisch irgendwie, seine ganze Art, ne?
Dieses also von eben, Bernie jetzt?
Ja.
Ja.
Der ist halt ein richtiger Freak.
So ein Künstler ja. halt, ne?
Genau.
Ja.
Also genau das, was, was mich total reizt.
Und wenn einer in den 90ern die Kategorien Best Crazy dominiert hat, dann war das auf jeden Fall immer Bernie Luther, oder?
Ja.
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 Was sind deiner Meinung nach so die wichtigsten deutschen Tätowierer und warum?
Ralf Guttermann.
Ja.
Ne, Ralf Guttermann war einer der ersten, der so richtig beeindruckende Tattoos gemacht hat.
Ruhe in Frieden, ja.
Und
er war schon ein harter Hund. Wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, ich habe ihn persönlich, so richtig persönlich, leider erst vor 3 Jahren kennenlernen dürfen. Als ich mal ausgeholfen habe in seinem Studio, damit da die Arbeit nicht so ganz flach liegt, da war er aber schon sehr krank und da habe ich ihn als…
Ganz kurz, da muss ich dich leider unterbrechen, vor 3 Jahren kann eigentlich nicht sein, weil ich glaube, er ist vor 4 Jahren verstorben.
Dann war es vor 4 Jahren.
Ja, okay.
Na, sorry.
Ja.
Da durfte ich bei ihm im Laden mal eine Woche arbeiten
und
konnte ihn da als total nahbaren, netten Typen kennenlernen.
Ja.
Und die Zeit vorher im DOT zum Beispiel oder in den Clubhäusern und so, das habe ich nicht miterlebt. Ich denke, da waren eh seltener auch Frauen dabei.
Ja.
Ja.
Ja, das war schon Pimmelparty wahrscheinlich so, ne?
Möglich ist das, aber ich war halt nicht dabei.
Ja. Wer war noch wichtig fürs deutsche Tätowieren? So ein Dieter?
Ja, bestimmt.
Mhm.
Aber Dieter habe ich auch selber nicht kennengelernt.
Ja.
Ich habe da auch meine ganze Anfangsphase, da habe ich eher, war ich eher so für mich. Ne? Wenn ich mal auf Conventions war, dann hatte ich auch nicht so den Mumm, irgendwie zu den älteren Herren rüberzulaufen und mich vorzustellen. Das war mir auch irgendwie zu peinlich. So, da war ich als niemand, was soll ich mich da jetzt bei Dieter Zahles zum Beispiel vor den Stand stellen und sagen, hey, ich bin hier Tanina, ich hätte wie auch. Ja, da hätten die auch gesagt, na und? Was willst du jetzt hier?
Ja.
Na, tätowieren tun viele.
Ja. Tätowieren heutzutage zu viele Leute, würdest du sagen?
Ach, vielleicht ist das irgendwann mal so, wie jeder Zweite hat eine Gitarre, klimpert ein bisschen da drauf rum, ne? Aber nur ganz wenige können wirklich ihren Lebensunterhalt damit bestreiten und sind da Koryphäen drin. Vielleicht wird das irgendwann mal so sein in 20, 30 Jahren. Irgendwie läuft es ein bisschen darauf hinaus.
Ja.
Da kann ich nur sagen, bin ich froh, dass ich irgendwie schon vor 30 Jahren damit angefangen habe, als es gerade so anfing, irgendwie zu blühen.
Hast du auch konkret mitgekriegt, dass so durch Corona, dass da Leute abgesprungen sind, dass sie zu früh kalte Füße bekommen haben?
Das hat mich total gewundert, aber niemand ist abgesprungen.
Ah, okay.
Ich habe teilweise Termine 2-mal, 3-mal verschoben. Ne? Hab gesagt, ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal weitermachen können, aber diesen Termin muss ich absagen.
Nee, das meine ich gar nicht, dass Tätowierer aufgehört haben.
Ach, dass Tätowierer aufgehört haben. Ja, ich habe von zweien gehört,
ah, ja,
die aufgehört haben.
Mhm.
Hm. Ob es jetzt wegen Corona war oder ob sie vielleicht sowieso schon aufhören wollten und dann einfach nur gesagt haben, hey, das ist jetzt so der letzte Anstoß.
Mhm.
Ich, für mich stand das nie zur Debatte aufzuhören.
Ja.
Für mich ist das echt, also völlig unmöglich. Ich könnte damit nie aufhören.
Was war die längste Zeit, wo du mal nicht tätowiert hast? Wahrscheinlich ein Urlaub irgendwann mal, oder?
Nee, Corona.
Ah, ja, ja, okay.
Also 3-4 Monate am Stück.
Ja.
Letzte Lockdown war 4 Monate. Das war das längste, was ich jemals nicht tätowiert habe.
Ja. Träumst du manchmal vom Tätowieren?
Ja. Wenn ich selbst einen Termin anstehen habe, wenn für mich ein Tattoo-Termin ansteht, so zum Beispiel am nächsten Tag.
Also wo du ein Tattoo kriegst.
Wo ich ein Tattoo kriege, dann träume ich des Öfteren, dass ich was ganz anderes plötzlich gekriegt habe, als das, was ich eigentlich wollte.
Ja, okay.
Hm.
Ich komme zu meinen letzten beiden, traditionsgemäß letzten beiden Fragen. Was kann der Mensch, Tanina Palazzolo, gut und was kann er nicht so gut?
Ja, ich denke, ich kann gut zuhören und mich gut in Menschen hineinversetzen. Und ich bin sehr pragmatisch, praktisch veranlagt und vernünftig, denke ich mir. Und gelassen. Und was ich nicht so gut kann, das ist reden, flüssig reden und ausführlich sein und in der Öffentlichkeit stehen und Podcasts machen.
Meiner Meinung nach hast du das komplette Gegenteil bewiesen, aber gut, belassen wir es dabei.
Okay.
Ich danke dir vielmals.
Ich danke dir, Oliver.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.